Ihr hört Laufe und Verzelle, euer Podcast aus Kölle mit der wunderbaren Diana und Julius.
Schalalala, Heimspiel, wuhuhu. Es war rum, Julius, weil wir in motherfucking Mülheim sind und da wohne ich.
Echt?
Damit hast du jetzt nicht gerechnet. Nee,
wir haben das auch in so wenig Folgen erwähnt, dass du ja in Mülheim wohnst, deswegen bin ich total überrascht. Ja, tatsächlich, du wohnst ja hier und wir sind sogar in deiner Bude drin, weil wir uns aufgrund der sozialen Verhältnisse, die hier in Mülheim vorherrschen, ihr Lieben, nicht nach draußen getraut haben mit dem Rekorder.
Ja, das ist auch, ich hab in der Vorbereitung zu dieser Folge in meinem Heimatfädel, also es ist ja gar nicht mein Heimatfädel, ich komme nämlich aus Bonn, Leute, aber seit mittlerweile... Seit mittlerweile 3 Jahren, glaube ich, wohne ich in Mülheim.
Ja.
Ich hätte niemals gedacht, dass es mich hierhin verschlagen würde, weil ich nämlich schon immer nur Gruselstories über Mülheim gehört habe. Die erste Geschichte, die ich je über Mülheim gehört habe, als ich frisch nach Köln gezogen war, war von einer Freundin, die hier wohnte und die erzählte, dass sie wenige Wochen vorher auf dem Weg nach Hause überfallen worden war an ihrer Haustür, während sie die Haustür aufgeschlossen hat. Und da denke ich jedes Mal dran, während ich meine Haustür aufschließe, dass ein Typ mit einem Messer gekommen ist und meine damalige Freundin ausgeraubt hat.
Ja, vor allem, wenn du dir dann mal überlegst, dass du dir jetzt von Katar ja auch gar keine Messer mehr leihen können, weil die hat ja in Ostheim gewohnt. Und wie ihr ja in der Folge erfahren habt, musste sie ja da auch immer Messer verleihen, damit die Leute halt zur Bushaltestelle kommen. Also, auf der Schelsig, Leute, gibt es schon ein paar richtig heiße Stadtteile. Und wir finden jetzt mal heraus, wie heiß Mülheim wirklich ist und ob das auch alles so stimmt, würde ich sagen, in dieser Folge.
Das können wir gerne machen. Ich habe mich ausnahmsweise mal exzellent vorbereitet.
Megamäßig,
Ich sage das ja auch immer, wenn ich mich nicht exzellent vorbereite, aber würde ich sagen, bin ich für meine Verhältnisse und dafür, dass wir immer noch der Podcast des gefährlichen Halbwissens sind, exzellent vorbereitet. Es gibt aber sehr, sehr viel über Mülheim zu erzählen. Also wenn wir eine wirklich vollständige Folge über all das, was man über Mülheim erzählen sollte, machen wollen würden, dann würde diese Folge 3 Stunden lang werden. Deswegen... Ihr könnt uns natürlich, wie ihr das auch zu tun pflegt, immer schreiben, worüber man noch hätte reden können und so weiter. Aber bedenkt dabei, wir wissen das auch teilweise, aber wir haben nicht genug Zeit, weil wer hätte es gedacht, über Mülheim gibt es wirklich verdammt viel zu sagen, verdammt viel.
Ja.
Und wenn euch da aber jetzt heute was im Besonderen fehlt, dann schreibt uns das ruhig und dann können wir auch überlegen, ob wir eines Tages nochmal eine zweite Runde Mülheim machen.
Ja, auf jeden Fall. Das ist, wäre möglich. Und ihr habt uns ja auch schon auf die Story schon fleißig Fragen quasi geschickt. Oder die Frage war ja, was wollt ihr über Mülheim wissen? Und wir haben uns alle Mühe gegeben, beziehungsweise Diana hat sich alle Mühe gegeben, diese Fragen auch möglichst abzudecken. Ne? Also wir hatten ja von Persönlichkeiten über Sehenswürdigkeiten. Ich glaube, Street Art war auch dabei. Dann ging ein Wunsch in Richtung dieser Tunnel, die Schmuggler mal benutzt haben. Da können wir schon mal Spoiler setzen. Super schwierig, da was rauszufinden drüber. Wir haben leider auch nichts darüber rausgefunden, ne?
Ja, ich bin mir auch gar nicht sicher, was da gemeint ist mit den Tunneln. Also ich habe alles Mögliche in der Kombination gegoogelt. Mülheim schmuggeln, Mülheim Tunnel schmuggeln.
Ja, ich auch.
Köln Schmugglertunnel, alles Mögliche. Und Google hat mir da immer exakt 0 passende Ergebnisse ausgespuckt. Deswegen, lieber Hörer, der uns das geschickt hat, vielleicht kannst du uns noch mal ein weiteres Stichwort geben, dass wir das vielleicht noch nachreichen können. Thema Street Art habe ich ebenfalls jetzt nichts zu recherchiert, weil ich glaube, da könnten wir vielleicht irgendwann mal eine Street Art Führung machen, wenn es die gibt in Mülheim, dass wir da wirklich mehr zu sagen können. Oder es folgen uns ja auch einige Menschen, die Street Art in Köln betreiben.
Das stimmt, ja.
Und wenn ihr uns da mal was zu erzählen wollt, weil ihr vielleicht was darüber wisst, sehr gerne, wir laden euch ein und dann können wir uns gerne mal über Kölner Street Art unterhalten. Fände ich total spannend.
Ja, auf jeden Fall. Also wenn ihr euch da berufen fühlt, uns eine Führung zu geben, da wäre ich auch sehr dran interessiert. Gibt es ja auch wirklich einiges hier in Mülheim am Rhein zu gucken. Immer diese aufgeklebten Sachen auch, die dann aus Papier sind, die dann zwar mit der Zeit auch wieder verschwinden, verschwinden und so. Also da gibt es ja die ein oder anderen interessanten Projekte. Genau, würde mich auch mega interessieren, auf jeden Fall.
Ja, und durch Instagram habe ich jetzt auch immer so Wiedererkennungswerte. Also ich kann auch durch die Fädel gehen und sagen, ah ja, das hier hat der und der gesprayt oder das hat der und der dahin gemalt oder der und der dahin geklebt oder jetzt nicht der, sondern auch die, denn dann auch Frauen
klar, betreiben Street Art. Ja, natürlich. Da sind alle dabei, die sich berufen fühlen zu Street Arten. Genau, also kommt auf uns zu. Wir würden uns auf jeden Fall freuen. Wir freuen uns immer über Leute, die mit uns quatschen wollen, sowieso. Wir hatten ja auch jetzt dieses Jahr schon ein paar Gäste. Genau, aber wir haben auch gerne noch ein paar Gäste mehr, Gästinnen mehr. Deswegen meldet euch gerne bei uns. Und Street Art Künstler und KünstlerInnen sind da natürlich sehr, sehr beliebt.
Ja, Julius, sitzt du bequem gerade auf meiner Couch?
Super bequem. Hast du hier eigentlich auch manchmal Schlafgäste auf dieser Couch?
Ja, manchmal übernachten hier auch Leute. Ich habe diese Couch hier, die befindet sich in meinem sogenannten Müllzimmer. Das nenne ich so, weil als ich hier einzog, wanderten hier erstmal alle Umzugskartons rein, die ich noch nicht auspacken wollte. Und deswegen sah das hier erstmal ein paar Monate lang aus wie Müll. Mittlerweile wird das aber als Bügelzimmer, Arbeitszimmer, Gästezimmer und Ankleidezimmer genutzt. Und immer noch Müllzimmer. Also wenn und
immer noch Müllzimmer.
Wenn ich Pfand habe, dann landet er nämlich auch hier drin. Und
gut, aber in heutigen Zeiten ist es ja auch nur clever. Man muss ja Rücklagen bilden. Ne? Und wenn man hier nochmal ein bisschen Pfand ablagert und dann, die Zeiten können ja noch schwerer werden, Inflation und Co., Leute.
Ja.
Da ist immer gut, wenn man unter so einem Sofa nochmal ein paar Kilo Pfand auf jeden Fall gesammelt
hat. Wenn ich das eines Tages mal zum Rewe zurückbringe, dann bin ich ja direkt wieder um 200-300 Euro reicher. Ne?
Ja. Womit wir auch bei einem einen Thema eigentlich wären, das ist eine ziemlich schöne Überleitung gewesen, bevor wir richtig reinstarten in Mülheim, wir können aber auch erstmal richtig reinstarten in Mülheim.
Ich dachte, ich beantworte nur noch kurz deine
Frage.
Ja,
bitte.
und zwar diese Couch, auf der wir hier gerade sitzen, die befindet sich in meinem Gästezimmer, da steht nochmal eine Couch, obwohl ich schon eine riesengroße Couch in meinem Wohnzimmer habe, das teuerste Möbelstück ist, was ich jemals besessen habe. Die hat 1000 Euro gekostet und ich habe mir damals gedacht, oh mein Gott, eine Couch
aber hallo.
Für 1000 Euro, ey, jetzt bin ich richtig erwachsen. und trotzdem habe ich mir dann nochmal diese kleine Couch hier geholt, weil die nämlich eine Gästecouch ist mit so einer Ausziehschlaffunktion, weil nämlich meine werte Frau Mutter sich das gewünscht hat, dass sie hier in diesem Zimmer nächtigen kann, wenn sie kommt, weil man nämlich hier alles schön dunkel machen kann und dann kann sie sich hier zurückziehen und so weiter und so fort. Und ich wollte ihr natürlich diesen Wunsch erfüllen, damit sie sich wohlfühlt, wenn sie mich besuchen kommt. Ende vom Lied ist... Mama, wenn du das jetzt hörst, seit neuestem hörst du ja manchmal unseren Podcast, bitte sei mir nicht böse, aber sie möchte hier nicht drin schlafen, weil sie die Couch ungemütlich findet, aber sie findet auch die große Couch ungemütlich.
Ja, okay, dann ist natürlich schwierig, ne? Also wie soll man es dann noch machen, ne? Dann könntest du ihr noch dein Bett anbieten, weil ein Bett hat Jana auch noch, das ist die
irgendwann
westliche Dekadenz,
Leute. Irgendwann hört die Gastfreundschaft auf.
Ja, irgendwann ist auch mal Schluss, ne? Aber wäre eigentlich ganz praktisch, wenn sie hier übernachten würde ab und zu, dann könnte jemand halt auf dein Rentenpfand aufpassen, das wäre gar nicht schlecht.
Vielleicht nimmt meine Mutter sich das dann selbst als Rentenpfand.
Ja, das wäre ganz gut.
Ja.
Ja, das ist auf jeden Fall eine sehr schöne Couch, sehr weich. Man sitzt hier sehr bequem, weil du mich ja gefragt hast, ob man hier drauf bequem sitzt. Kann man machen. Und wir haben ja sogar schon mal eine Folge auch aufgenommen. Es ist schon ein bisschen länger her. Das war der Jahresrückblick, erinnere ich mich.
Ah ja.
Genau, die haben wir auch schon mal hier im Müllzimmer aufgenommen. Aber du hast gerade schon eine Sache...
Im
Müllzimmer. Und gleich geht's auch los, Leute. Wir fangen jetzt auch gleich an und werden alles über Mülheim noch klären. Nur eine kurze Sache noch, weil wir jetzt schon so viel und so schön über Pfand gesprochen haben. Ich hatte ein kleines Off-Topic-Thema noch mitgebracht. Leute, ich muss mal was fragen. Und zwar, was ist eigentlich los? Warum nimmt keiner mehr Glasflaschenpfand mit in Köln? Überall stehen die Sachen rum, an jeder Ecke, gefühlt um jede Ampel mittlerweile stehen Bierflaschen rum, also die 8-Cent-Bierflaschen und was weiß ich, die Mate-Flasche. Keiner nimmt sie mehr mit, keiner hat Interesse mehr daran, beschäftigt mich. Ich bin jetzt, habe ich zu Diani schon noch nicht gesagt, stand ich am Hit in Braunsfeld. Der ganze Glascontainer, das Dach des Containers war voller Bierflaschen. Und 3 Meter weiter ist der Hit, der Getränkemarkt. Es gibt natürlich auch noch 1000 andere tolle Getränkemärkte. Also es ist nur Zufall, dass der jetzt da stand. Wo ich selber schon dachte so, ja, soll ich die mitnehmen? Keine Ahnung, packe ich die alle da in den Pfandautomaten? Aber es ist eine Sache, die mir in letzter Zeit total krass aufgefallen ist. Ist mir auch bei der CO Pop zum Beispiel aufgefallen, dass die ganze Venloer Straße voller brauner Bierflaschen stand und keiner hat die mehr mitgenommen. Auch die klassischen, sage ich mal, Pfandsammler, Pfandsammlerinnen liefen einfach dran vorbei. vorbei, kein Interesse mehr dran. Liegt es daran, dass sie zu billig sind? Woran liegt es? Keine Ahnung.
Ja, weißt du, was meine Theorie ist? Es war ja schon immer der viel größere Aufwand, diese Glasflaschen mitzuschleppen. Du nimmst 10 Stück davon mit, schleppst dich kaputt und dafür kriegst du dann 80 Cent am Ende. Das ist natürlich nicht so viel.
Ja, stimmt.
Aber, und im Vergleich brauchst du nur ja 3 bis 4 Plastikflaschen, die auch ja gar nichts wiegen,
ja.
Um auf denselben Betrag zu kommen. Deswegen macht alles gar keinen Sinn. Nur jetzt sind 80 Cent noch viel weniger wert als vielleicht vor 5 Jahren.
Ja, das stimmt.
Das heißt, es lohnt sich gar nicht mehr, das zu machen. Wenn du richtig Geld machen willst, dann nimmst du halt einfach nur die Plastikflaschen. Die werden auch von Leuten also die ganze Zeit durch die Gegend geschmissen. Findest du genug von, kannst du viel mehr von tragen. Brauchst halt nur einen riesigen großen Müllsack. Wenn du Glück hast, suppt das auch nicht so ekelhaft rum.
Ja, das stimmt. Und geht natürlich auch nicht kaputt, ne? Also geht, wenn sie dir mal hinfällt oder so, ja,
genau,
stimmt.
Und du kriegst direkt viel mehr Geld dafür. Mhm. Also, wenn ich Pfandsammler wäre, ich würde auch keine Glasflaschen sammeln. Weil also 80 Cent sind heute einfach gar nichts mehr wert.
Ja, man muss sich halt nur so ein bisschen umgewöhnen, weil früher, ihr kennt das wahrscheinlich auch da draußen, man saß ja irgendwie auf einer Bank, hatte so eine halbe Flasche gerade mal sich reingeschlappert und dann stand ja schon der Erste vor dir und hat dich schon gefragt, ob die jetzt schon leer ist und die schon ja teilweise, also zumindest ging es mir so, im Festival-Style, dann weißt du, so schon so drehen, den Rest reingeschüttet hast, weil du schon so ein schlechtes Gewissen hast, dass der arme Mensch dann jetzt auch mal schnell sein Pfand kriegt, aber mittlerweile kein Interesse mehr, man wird beim Glasflaschen trinken auf jeden Fall in Ruhe
nicht
gelassen und kann sein Getränk auch bis zu Ende in Ruhe genießen. Das ist auch wiederum ein Vorteil, muss man sagen. Also wahrscheinlich eine Stundenlohnerhöhung in dem Bereich. Man geht auf Plastik, so wie ja auch ein guter Bekannter, würde ich mal sagen, jetzt von uns gesagt hat, Lukas, ne, die Welt braucht mehr Plastik, ne? Deswegen, so sieht es jetzt auch aus, ne? Und deswegen hoffentlich wird jetzt alles nur in Plastik verkauft. Dann ist es auch einfach.
Ich habe letztens mal, ich weiß gar nicht mehr, wo es war, sowas gehört von einer Wissenschaftlerin. Wo war das denn? Egal, reiche ich nach, wenn es mir wieder einfällt, dass Plastik einen viel schlechteren Ruf hat, als man glaubt. Also, dass Plastik, ich weiß jetzt gar nicht mehr, ich muss mich da nochmal reinfuchsen.
Lies dich da rein.
Ich muss mich da nochmal reinfuchsen, warum die das gesagt hat,
ja.
Die Person.
Habe ich aber auch noch nie gehört, dass Plastik einen besonders guten Ruf ist. Aber die Menschheit wäre nicht an dem Punkt, evolutionstechnisch vermutlich, ohne Plastik, wo wir jetzt sind.
Nee, das stimmt.
Allein in der Medizin, muss man ja sagen, braucht man ja auch eine Menge Plastik.
Das stimmt.
Ne? Ja.
Das stimmt.
Das kann ich zumindest beisteuern.
Aber was,
ansonsten weiß ich darüber
nicht. Was ich halt trotzdem nicht verstehe, ist, warum erhöht man nicht das Flaschenpfand bei Glasflaschen? Das verstehe ich nicht.
Ich verstehe nicht, warum man es nicht so macht wie in der Malzmühle oder so, dass man einfach Wasser, man hat einen Hahn für Wasser, man hat einen Wasserhahn für Bier und man hat einen Wasserhahn für Cola zu Hause. Was, oder was auch immer, was für ein Softdrink man halt gerne genießen möchte, weißt du? Ist die Sache doch geregelt. Dann machst du irgendwo neben das Wasserwerk, machst du noch ein Bierdingens, kommt eine Leitung dran, unten das Ding. Haben wir es alles zu Hause? Braucht keiner mehr Pfand.
Und du kannst dir dann deine Hausmarke immer aussuchen, ne?
Ja, suchst also, aus. Das bestellst du so, wie du deinen Stromanbieter dir aussuchst. Weißt du, bestellst dir einfach dein Getränkeservice nach Hause.
Julius, das ist brillant.
Ja, natürlich
das ist
das brillant.
Das ist gottverdammt brillant,
was du da sagst. Ich besitze ja auch ein Wasserwerk, deswegen ich werde auch diese beiden so schnell besitzen. Nein, keine Ahnung, aber es wäre doch am besten, weißt du? Und dann tust du es in deine Mehrwegflasche rein, rennen ja auch alle mit rum, weißt du? Zapfst dir da schön dein Bierchen, gehst los, triffst dich mit Freunden. Fuck you, Pfand, weißt du? Weg mit dir.
Grandios, das ist wirklich.
So wird's laufen.
Also, es ist wirklich fantastisch.
Das ist die Zukunft. Zumal sind wir ja sowieso nur eigentlich alle zu Hause. Die Leute sind ja sowieso eigentlich alle
du
nur
zu Hause. Du kannst dir dann halt auch aussuchen. Das kann auch alkoholfreies Bier sein. Es muss auch kein Bier sein. Es kann auch Wein
alles,
sein.
Ja.
Es kann auch Eistee sein.
Du kannst alles wählen. Also, stellt euch vor, das, was ihr jetzt im Getränkemarkt findet, das könnt ihr alles bestellen. So, das ist völlig egal, was ihr da haben wollt. Ihr müsst es nur markieren.
Mindestens einen Monat kriegt ihr halt nur das aus diesem Hahn.
Genau. Aber ihr könnt das, wie gesagt, bestellen. Da gibt es Abo-Service. Ne? Amazon wird es möglich machen wahrscheinlich bald. Zusammen mit Nestle und wen es da noch so gilt. Aber
genau.
ihr müsst es ja nur wollen. So. Und schon würde es laufen. Also,
ihr müsst halt den Druck auf die Politik erhöhen.
Genau. Vor allem auf die FDP, würde ich sagen. Aber die Grünen könnten davon auch fasziniert sein. Also wir werden sehen, wer es am Ende durchdrückt. Wählt auf jeden Fall die Partei, die es vorschlägt. Ich würde es auch tun. Das wäre meine Geschichte zum Pfand. Hast du noch Fragen zum Pfand? Hast du jetzt noch Fragen zum Pfand?
Ja, ich habe viele Fragen zum Pfand, aber ich glaube, wir können die nicht beantworten, deswegen...
Schlagen wir die Brücke und fangen damit an, dass es ja in Mülheim auch immer viel Pfand gibt, weil die Leute hier auch feiern gehen zum Beispiel.
Das stimmt.
Und es gibt einen Unverpacktladen, aber das sagen wir alles später noch. So von wegen Wasserhähne und so weiter.
Ja.
Also wir sparen Plastikmüll. Auch in Mülheim wird das schon getan, Leute.
Wir können das Pferdchen ja mal von vorne aufzäumen. Ja. Gerade wenn
an
du
der
diesen,
Schnauze.
Wenn du diesen wie nennt man das?
Rekorder
einmal halten
das
würdest.
Das ist übrigens die 59. Folge und es ist immer noch der Rekorder.
Toll.
Jetzt legt nämlich Jani los. Ich überbrücke kurz die Zeit. Wir spielen jetzt nicht die Jeopardy-Melodie ein. Aber Jani ist wirklich, Leute, exzellent vorbereitet. Ich war total begeistert. Als ich nämlich gestern Abend nochmal reinschaute bezüglich Mühl, habe ich so gedacht, ich kriege zwei X in den Augen und es ist einfach viel, viel zu viel. Ja. Aber Jani war das nicht zu viel, weil das ihr Fädel ist und jetzt gibt sie richtig Gas.
Ich kann ja erstmal kurz und knackig erzählen, wo wir überhaupt genau sind, für die Leute, die es vielleicht nicht wissen. Ja. Mülheim liegt rechtsrheinisch im gleichnamigen Stadtbezirk Mülheim, der so heißt, weil dieser Stadtteil Mülheim heißt und der hat sich nach diesem Stadtteil benannt. Um uns herum sind auch noch die Stadtteile Höhenhaus, Buchheim, Buchforst, Deutz, Stammheim und dann ist auch noch der Rhein eine Grenze zu Mülheim.
Zwei von den Fädeln haben wir ja auch schon besucht. Ne? Also wir waren ja schon in Buchheim und Stammheim. Könnt ihr auch nochmal hören, die Folgen waren auch ganz gut.
Waren wir noch nicht in Buchforst?
Nee, in Buchforst waren wir, glaube ich, noch nicht. Ah, aber ja. In Buchheim, da wo die Fußbräuchs ja wohnen.
Ach, wohnten. Das waren die. Okay, okay. Und in Deutz?
In Deutz ja auch noch nicht.
Deutz waren wir auch noch nicht. Oh, dann haben wir ja sogar nachher noch ein paar. Okay. Was ich nicht wusste, ist, dass Mülheim der bevölkerungsreichste Stadtteil Kölns ist. Wusstest du das?
Das habe ich gestern tatsächlich gelesen. Das ist ja ungefähr der erste Satz von Wikipedia. Dann dachte ich so, ja gut, kann man sich auch vorstellen, weil hier ist immer eine Menge Volk unterwegs. Ne? Also wenn man hier die Frankfurter Straße langläuft und so, ist ja immer voll. Ne?
Ja, das stimmt. Aber ich weiß nicht, ich hätte irgendwie vielleicht sogar Kalk gedacht oder sowas.
Ja. Oder ja, also ich hätte eigentlich Ehrenfeld gedacht, ehrlich gesagt.
Oder Ehrenfeld, ja, das ist ja überall voll in Köln. Hast du dir dann auch gemerkt, wie viele Einwohner es gibt?
Nein.
43.000. Stand 2019.
Das ist ja wirklich eine Kleinstadt, ne?
Wahrscheinlich schon mehr mittlerweile. Mhm. Sitzt du da gerade auf einer Pfandflasche übrigens?
Es hat so geknackt, aber ich glaube, dass der Bund meiner Hose ist gerissen.
Oh, wirklich?
Nein, keine Ahnung. So. Vielleicht ist auch nur mein Hemd gerissen.
Ach so.
Ich weiß es nicht.
Irgendwas ist gerissen. Ja. Dann haben wir uns vielleicht ja auch schon mal gefragt, woher der Name Mülheim kommt. Und es ist wirklich so obvious, es kommt von einer Mühle oder sogar von mehreren Mühlen.
Ich dachte von Müll.
Oder von Müll, genau.
Die kölsche Abkürzung, wie ist die, Diani?
Müllem.
Ja.
Genau. Ja. Früher floss der Bach Strunde durch Mülheim. Der wird heute umgeleitet in einen anderen Fluss oder in einen anderen Bach, whatever. Und
Rhein.
Nein, ist irgendwas anderes. Okay. Irgendwie Stinkbach oder irgendwie sowas heißt das Ding. Ich weiß nicht mehr, irgendeinen komischen Namen hatte. Der Faulbach oder so.
Okay, klingt beides nicht so geil. Faulbach. Also will ich nicht meinen Fuß reinstecken. Klingt nicht so geil.
Dahin wird er jetzt abgeleitet, deswegen fließt er nicht mehr durch Mülheim. Aber bis 1910 standen hier an diesem Bach auf jeden Fall noch drei Mühlen. Oder die drei Mühlen standen hier die ganze Zeit. Und 1910 war noch eine Mühle übrig und die hat dann 1910 halt dicht gemacht.
Mhm. Was waren das denn für Mühlen? Getreide oder was haben die gemahlen? So klassische Getreidemühlen?
Ich schätze mal schon, ne, ja. Wenn die am Bach standen.
Es gibt ja auch so welche, so wie die Holländer das zum Beispiel haben, die haben ja auch extra so Mühlen, damit die das Wasser, weißt du, verdrängen.
Mm.
Ja, aber so welche, also um das Land trocken zu legen, weißt du?
Nee, ich glaube, das waren schon so richtige Getreidemühlen, okay. Würde ich sagen. Aber nicht sicher.
Die Mühle am rauschenden Bach.
Clip, clap. Ja, das ist gut. Und die Schreibweise von Mülheim hat sich so ein bisschen immer geändert. Früher hieß es Mühlenheim und dann auch mal Molenheim, was ich ganz witzig finde, weil Moulin, also französisch Mühle und Molen ist ja niederländisch für Mühle auch, ne?
Ja, genau.
Wird Mühle. So, dann hätte ich jetzt hier noch einen ganzen Batzen Geschichte. Julius, du bist jetzt Stellvertreter für alle Hörer da draußen. Wenn es zu viel wird oder zu langweilig, dann kannst du wirklich ganz rabiat mich unterbrechen.
Ich gucke ja im Museum auch am liebsten aus dem Fenster, obwohl ich Geschichte studiert habe. Deswegen, ich werde wahrscheinlich schnell und rabiat unterbrechen.
Okay.
Nein, ich bin wirklich gespannt auf Mülheim, weil ich habe es nur so, weißt du, kennst du ja den Scrollfinger, ich habe es nur mal so überflogen und habe so gedacht, oh, das wird interessant, wie man das alles aufbereiten wird. Ich habe mir nur eine einzige Zahl gemerkt, ihr Lieben, und da werde ich natürlich knallhart darauf achten, ob Diana die auch richtig notiert hat.
Die kommt auch relativ schnell, aber erstmal fangen wir an mit den Anfängen von Mülheim, die ungefähr bis ins 9. Jahrhundert zurückgehen. Ich glaube, es wird immer sich so ein bisschen gestritten, ob da urkundlich schon irgendwas früher erwähnt wurde oder später. Mhm. Auch bei Wikipedia, wenn euch das interessiert. Und auf anderen Seiten könnt ihr euch da riesige Abhandlungen über, in dieser Urkunde steht das, aber Forscher zweifeln an, das so und so. Es gibt ja auch immer Mülheim am Rhein hier und es gibt Mülheim an der Ruhr.
Ja.
Deswegen ist das manchmal auch so eine Frage, was jetzt da gemeint ist in den Urkunden. Aber auf jeden Fall ins 9. Jahrhundert schätzt man laut Wikipedia die Anfänge des Stadtteils zurück. Der gehörte allerdings im Mittelalter zum Herzogtum Berg und hatte auch lange keine eigene Pfarrei, weshalb Mülheim immer ein bisschen abhängig vom benachbarten Buchheim war. Ja. Da gab es nämlich eine Pfarrei. Und wer die Pfarrei hat, der ist nämlich der Don. Und okay. Deswegen wurde sich halt immer so ein bisschen danach gerichtet, was geht eigentlich im Buchheim ab.
Mhm.
1914 wurde Mülheim nach Köln eingemeindet. Das war wahrscheinlich die Zahl, die ich mir
gemerkt hatte. Genau. Genau. Und sonst hatte ich mir noch 1098 gemerkt, fällt mir gerade noch ein. Das war das mit dieser, was du gerade auch sagtest, mit dieser urkundlichen Erwähnung, wo man sich irgendwie bis heute drum streitet, wann das halt das erste Mal erwähnt worden ist, dass der schöne Flecken Erde hier.
Genau. Und vor dieser Eingemeindung und auch eigentlich noch zur Zeit der Eingemeindung herrschte so eine kleine Feindschaft oder so ein Konkurrenzdenken zwischen Mülheim und Köln.
Mhm.
Weil Mülheim wollte nämlich immer unabhängig von Köln bleiben und von der Mitte des 13. Jahrhunderts bis zur französischen Besetzung, das war ja so Ende des 18. Jahrhunderts, Anfang des 19., da gab es hier die Grafen von Berg, die haben über viele Generationen hier in Mülheim ja so ein bisschen das Sagen gehabt. Die haben auch hier verschiedenste Dinge durchgeführt, um Mülheim so ein bisschen konkurrenzfähig gegenüber Köln zu machen, mehr oder weniger erfolgreich. Also zum Beispiel haben die hier eine Münzstätte eingerichtet, also wo Münzen gefertigt wurden und gepresst wurden und so weiter. Hier wurden Mauern befestigt, hier ist eine Fähre eingerichtet worden und so weiter. Also am 7. März 1322 hat einer von diesen Grafen von Berg, nämlich Adolf von Berg, die Rechte einer Freiheit verliehen. Woher er diese Rechte genommen hat und was das überhaupt bedeutet, eine Freiheit zu sein, das weiß ich gar nicht so genau. Aber das ist so dieser Punkt, wo ich sage, hier reicht es mir an Details. Mhm. Mehr brauche ich nicht wissen. Auf jeden Fall fand ich interessant, dass sich darauf auch diese Straße Mülheimer Freiheit bezieht.
Ja.
Auf dieses.
Wo ist die nochmal? Die Mülheimer Freiheit.
Die Mülheimer Freiheit ist doch die da durch diesen, da vom Wiener Platz Richtung Rhein runter geht, oder nicht?
Ich habe gerade überlegt, geht die da an diesem historischen Brunnen lang, ne? Da gibt es ja diesen historischen Brunnen.
Ach so, ja, das kann auch sein.
Ich glaube, sein. Das ist die Deutz-Mülheimer Freiheit oder sowas, ne? Na egal, das ist jetzt vielleicht ein bisschen vergriffen auch, aber ich hatte nur gerade überlegt, weil ich glaube, die Straße ist, ob da auch die unterschiedlichen schönen Häuser und so weiter sind, über die wir gleich im Landtag noch kurz sprechen, wenn wir über die Tipps sprechen.
Könnte ich gleich nochmal nachgucken,
wo die ist. Können wir nochmal nachgucken, ja.
Genau, Wall und Graben wurde hier errichtet, die Kölner haben dann aber auch diese Schutzmauern immer wieder runterschleifen lassen. Mhm. Das ging ewig lange, über Jahrhunderte so. 1641 wurde das letzte Mal so eine Mauer, die von Mülheimern errichtet wurde, wieder runtergeschliffen von Köln.
Okay.
Köln hat halt immer versucht, Mülheim möglichst in seine Schranken zu weisen, um zu sagen, nee, Leute, ihr seid keine eigene Stadt, ihr gehört zu uns und ihr seid vor allen Dingen keine Konkurrenz für uns. Was Mülheim allerdings, warum man vielleicht tatsächlich in Mülheim lieber wohnen wollte als in Köln, ist, da gab es eine freie Religionsausübung, die es in Köln nicht gab, damals im 17. Jahrhundert, oder ab dem 17. Jahrhundert zumindest. In Köln musstest du, glaube ich, Katholike sein, ne?
Das macht Sinn.
Ja. Genau. In Mülheim und im Bergischen Land hier drumherum, da gab es halt diese freie Religionsausübung. Es durften zum Beispiel protestantische Kirchen gebaut werden. Es gab sogar eine Synagoge hier.
Mhm.
Die Synagoge, die wurde dann mal irgendwann durch ein Hochwasser zerstört 1784. Aber rein theoretisch war das alles möglich, ja, dass man hier die Religion freier auslebt.
Das ist interessant, ne? Dass es auf jeden Fall einfach nur auf der anderen Rheinseite dann möglich war, frei religiös, wie man halt wollte, was einem da passte, zu leben und an der anderen Seite nicht. Ja, aber kann ich verstehen, dass Leute dann hierüber quasi ausgewandert sind oder dass die es mehr interessiert hat, als dann in Köln drüben zu wohnen.
Also irgendwann ist es dann halt trotzdem so gekommen, ne? Also Mülheim wurde dann sein eigener Stadtteil, irgendwie auch dabei geholfen, haben halt so zum Beispiel, dass es halt diese Fähre gab, die über, wo halt hier so ein wichtiger Ankerpunkt war, die dann auch zu so einem Kloster immer rübergefahren ist und so weiter. Also Mülheim wurde dann erst eigener Stadtteil, war nicht mehr so von Buchheim abhängig und irgendwann wurde sie halt 1914 wurde der Stadtteil dann auch zu Köln eingemeindet.
Mhm. Ja.
Genau, das ist so die Geschichte.
War doch jetzt gar nicht so lang. Ich dachte so, du dozierst jetzt, so wie ich das noch aus der Uni kenne, so 90 Minuten, wenn jetzt hier alles runtergebrochen. Das hast du doch wieder in nette kleine Schächtelchen verpackt, Jani, und einfach uns schmackhaft präsentiert, würde ich sagen. Wenn ihr das auch so seht, dann lasst gerne auch mal einen Kommentar da. Wir werden ja auch wieder Bilder zu dieser Folge raushauen. Und dann könnt ihr nochmal schreiben, wie toll Jani das gemacht hat. Das hat sie nämlich toll gemacht, finde ich.
Vielen Dank. Ich hätte ein Mini-Quiz wieder zur Bevölkerungsstatistik, aber du hast sie dir ja durchgelesen. Nee, also
die Bevölkerungsstatistik las ich auch nicht.
Nee, las du nicht? Okay, gut. Dann
lasst ich nicht.
Dann, also wir erinnern uns, durchschnittlich sind ja Kölner 41,4 Jahre alt.
Ja.
Wie alt, glaubst du denn, ist der durchschnittliche Mülheimer?
Ich sag, der durchschnittliche Mülheimer ist ein bisschen jünger. Ich sag, der ist 40,8.
39,7
sogar. Wow, sogar noch jünger. Krass, ja. Ich habe es ein bisschen gedacht, weil die Bevölkerung, muss ich sagen, wirkt hier immer recht jung. Also viele alte Leute sieht man hier nicht.
Ich glaube halt vor allen Dingen, dass es hier viele kinderreiche Familien gibt und das drückt den Altersdurchschnitt dann doch
nochmal. Das bestimmt auch. Aber ja, man sieht jetzt aber nicht wirklich so viele alte Leute. Also bei mir in Braunsfeld ist es anders. Da sieht man mehr alte Leute mit Rollatoren durch die Gegend gehen. Und hier in Mülheim sehe ich das nicht so viel.
Ich habe schon viele Alle-Lück als Nachbarn. Ja. Wenn ich mal hier im Homeoffice sitze, dann gehen die halt den lieben langen Tag mit ihren Hundis Gassi und die klönen auch ganz viel unten auf der Straße. Okay. Und die kennen sich auch alle untereinander. Also wie gesagt, einmal hat die Müllabfuhr meine gründlichst angemeldete Altpapierfuhr nicht abgeholt. Ja. Genau. Dann flog mein ganzes Altpapier, die ganzen Kartons flogen hier durch die Straße und mein etwas älterer Nachbar von unten kam raus und half mir, diese vom Sturm verwehten Kartonfetzen überall wieder einzusammeln. Mhm. Und der hat dann irgendwann gesagt, komm, das passt gar nicht alles bei uns in den kleinen Altpapiermülleimer. Wir schmeißen das jetzt in den riesigen Container von den Nachbarn. Und dann ging sofort oben das Fenster auf, weil die Leute haben ja halt einfach zick ohne Ende, die Rentner. Das hatte sofort jemand beobachtet und dann wurde da von oben runter gemeckert. Und dann hat mein Nachbar den Finger erhoben und hat drauf geschrien, Gerhard, jetzt reg dich nicht auf, wir machen das jetzt hier.
Ja. Hat er sich aber verteidigt, ey.
Ja, die kannten sich auch einfach. Ja. Naja, deswegen, also ich habe das Gefühl, es gibt schon alle Glück, aber es gibt eben auch viele Familien mit Kindern.
Ja, und Nachbarn, die gerne mal Mucke hören, auch wenn das Fenster gerade offen ist. Ich weiß nicht, ich glaube, es ist jetzt noch okay, noch müssen wir der GEMA nichts abführen dafür, aber wäre schön, wenn er gleich weiterfahren würde.
Sonst auch das Fenster zumachen.
Du könntest das Fenster auch zumachen, aber es ist eigentlich ganz angenehm, wenn der Wind so ein bisschen Luft hier reinträgt auch. Aber jetzt ist es auch wieder aus, deswegen können wir weiter plaudern. Wie geht's weiter, Diani?
Wie der Kölner Ausländeranteil, darum geht's jetzt. Der liegt nämlich im Durchschnitt bei 19,3%. Wie glaubst du, ist es hier?
Liegt hier bei 26,7.
Das wäre schon sehr viel über 19,3%. Es ist aber tatsächlich sogar noch höher.
Echt? Und 32%.
Ja, 32,5%. Wow. Ja. Okay. Wobei ich mich immer frage, was bedeutet denn Ausländeranteil? Bedeutet das Menschen, die hier leben und die nicht die deutsche Staatsbürgerschaft
haben? Ja, das bedeutet das meines Wissens nach. Was? Ist das so, ja. Dass
oder
du dann
bedeutet
halt
das, auch kann man auch, wenn man eine doppelte Staatsbürgerschaft oder, weiß ich nicht, die Eltern sind eingewandert, aber man selber ist hier geboren.
Nee, wenn man die deutsche Staatsbürgerschaft hat, ist es meines Wissens nach so, dann bist du Deutscher, dann wirst du nicht mit in den Ausländeranteil gerechnet, dann kommst du aber mit in die Statistik von Leuten mit Migrationshintergrund, wie das so schön auf Beamtendeutsch heißt, da wirst du dann mit reingerechnet, aber der Ausländeranteil, glaube ich, an sich, aber korrigiert uns da gerne, wenn ihr zum Beispiel beim Ausländeramt arbeitet und unseren Podcast hört, schreibt uns gerne, wenn wir das jetzt falsch erzählen, aber ich glaube, das ist so, dass du dann wirklich keine deutsche Staatsbürgerschaft, keinen deutschen deutschen Passes.
Dann ist ja wirklich jeder dritte Mensch, der hier lebt, hat gar keine deutsche Staatsbürgerschaft. Ist ja auch abgefahren.
Ja, ist ein echtes Multikulti-Viertel hier.
Ja, das war mir klar. Aber ich habe irgendwie immer da gedacht, naja, das sind halt auch Deutsche, aber halt keine sogenannten Bio-Deutschen.
Trissial, ne? Aber ist trotzdem, natürlich ist es schon bemerkenswert, da hast du recht, ja.
Okay, dann hätten wir noch die Arbeitslosenquote, die in Köln im Durchschnitt bei 8,6% liegt. Mhm. Wie hoch ist die in Mülheim?
Ja, da sage ich, weil man ja auch manchmal wirklich ein paar schräge Sachen aus Mülheim hört, die ist da auch höher. Ich sag mal, dies hier liegt die bei knapp 10%.
Ja, da denkst du auch immer noch zu gut von Mülheim. Die liegt sogar bei 14,7%.
Ja, das ist schon sehr deutlich drüber. Ich glaube, das ist eine der höchsten, die wir so in den letzten, die ich so im Kopf habe, in den einzelnen Fehlern, die wir mittlerweile durchhaben, so müsste eine der höchsten sein. Aber muss man sagen, wir haben auch gesagt, 43.000 Einwohner. Das ist natürlich auch eigentlich eine Kleinstadt, muss man sagen. Also Mülheim könnte ja an sich auch, weiß ich, irgendwo in NRW eine eigene Stadt sein. Das wäre kein Problem.
Ja, ja.
Also von der Bevölkerung und von der Größe her würde das eigentlich passen, ja.
Ja. Genau, das ist jetzt einmal so zur aktuellen Bevölkerungsstatistik. Dann könnten wir jetzt was anderes machen. Ich kann dir aber auch was zu einer der berühmtesten Kirchen hier erzählen. Ich kann dir was zur Mülheimer Brücke kann ich dir noch was erzählen. Oder zum Wiener Platz kann ich dir noch was erzählen.
Boah, das sind alles prickelnde Orte, aber ich glaube, wir steigern uns dann jetzt. Willst du uns zu allen drei Sachen was erzählen? Oder hast du jetzt gesagt, ich mache nur exklusive Sachen? Den Rest hört ihr dann bei Patreon.
Nee, ich kann auch alle drei Sachen machen, aber ja, ich will halt nicht so referieren hier, deswegen.
Ja, aber ich bin ja auch immer dabei. Aber dann halte ich doch kurz gefälligst. Und dann, nein, Quatsch. Okay. Und dann erzähl uns doch, ich würde sagen, wir machen jetzt so ein bisschen so, steigern uns jetzt, pass auf. Okay. Wir steigern uns jetzt in der Beschissenheit. Also wir fangen also mit einer netten, schnuckligen Kirche. Dann machen wir die Mülheimer Brücke, über die man ja auch wirklich einiges sagen kann, geht ja flugs voran. Und dann machen wir den, weil die Mülheimer Brücke endet ja auch am Wiener Platz, dann enden wir auch am Wiener Platz.
Okay, finde ich gut. Dann versuche ich mich bei der Kirche auch einigermaßen kurz zu halten. Die Kirche heißt St. Clemens und ich bin schon 1 Milliarde Mal an ihr vorbeigelaufen, du auch. Und,
nee, das wäre mir aufgefallen.
Und die sieht so unauffällig aus, dass ich mir nie dabei gedacht habe, dass da irgendwas Besonderes bei sein könnte.
Ist das die unten am Rhein?
Genau.
Ah, okay.
Das ist die unten am Rhein, auch relativ neben der Mülheimer Brücke. Wenn man quasi am Wiener Platz steht und guckt Richtung Rhein, ist die rechts neben der Mülheimer Brücke.
Genau, und wenn ihr von der Slabi-Straße kommt, also von Richtung Nippes, rüberfahrt über die Mülheimer Brücke und dann guckt ihr links rüber, dann seht ihr auch immer so eine Mauer und auf dieser Mauer steht Köln-Mülheim und dahinter ist diese Kirche im Prinzip.
Ja, genau. Und St. Clemens ist ultra, ultra alt. Ich habe mir jetzt gar nicht aufgeschrieben, wann, aber die wurde so oft neu aufgebaut oder da wurde was angebaut, dass da ungefähr kein Steinchen zum anderen mehr passt. Ach, also ich habe irgendwie gelesen, dass die auch so also überhaupt kaum rechte Winkel da drin haben und sowas. Von außen sieht man der Kirche das jetzt überhaupt gar nicht an. Wie gesagt, ich finde, sie sieht von außen relativ unscheinbar aus. Hab mir aber jetzt auch vorgenommen, dass man da mal vielleicht reingeht.
Ja.
Interessant an der ist, dass der Ausgangspunkt für die sogenannte Mülheimer Gottestracht ist. Hast du das schon mal gehört?
Noch nie, natürlich.
Das ist anscheinend eine relativ berühmte Prozession, die jedes Jahr in Mülheim. In Mülheim stattfindet. Ich glaube an Fronleichnam. Und Gottestracht, das spielt auf das Tragen Gottes an. Also auf Jesus im Sakrament.
Sagt mir alles nix.
Sagt mir auch alles nix, hat mich auch gar nicht so sehr interessiert, weil mit Religion habe ich es nicht so.
Vielleicht war das aber auch früher so, weißt du, man trägt ja heute Sakko, ne? Und damals trug man halt Sakrament. Also so ein Kleidungsstück war das.
Um den Sack rum wahrscheinlich, ne? Ja, okay.
Genau.
Entschuldigung, ist jetzt wahrscheinlich Gotteslästerung.
Aber hallo, ob die dich jetzt nochmal in St. Clemens reinlassen, ich weiß es ja nicht.
Ich weiß auch nicht. Ich will nur sagen, es ist natürlich jetzt überhaupt nicht speziell auf Jesus bezogen. Ich würde auch jede andere Religion lästern. Aber auf jeden Fall ist das Besondere an dieser Prozession, dass die nicht nur auf dem Landweg stattfindet, also das ist ein riesiger, riesiger Weg, der da gegangen wird, sondern auch mit Schiffen auf dem Rhein.
Zu Wasser und zu Lande.
Genau, zu Wasser und zu Lande. Das ist wohl irgendwie relativ einzigartig oder zumindest einzigartig in Deutschland.
Und dann gibt es noch so eine Statue, die vor der Kirche steht, die ich mir auch noch nie genauer geguckt habe.
Ich habe die aber vor Augen, die ist so grau, ne? Und die haben uns, glaube ich, als wir da mal lang spaziert sind, irgendwann auch, doch, habe ich die mal gesehen aus dem Augenwinkel.
Ja, also ich weiß, dass da eine steht, aber dass da der heilige Nepomuk abgebildet ist,
Geil.
das habe ich nicht gewusst.
Ich liebe ja den Namen Nepomuk, ne? Das ist einfach so ein geiler
Das
Vorname.
ist geil, ja. Das ist halt so für mich so ein richtiger Koboldname. Hier so Klabautermann,
Ja,
genau, so.
ja.
Was auch passt, weil der heilige Nepomuk, weißt du, wofür der Heilige, der Schutzheilige ist?
Keine Ahnung, Teppichhändler?
Der Schutzheilige der
Du hast mich
Teppichhändler?
gefragt, irgendwas muss ja was Altes sein. Ja. Und früher gab es ja viele Teppichhändler, fliegende Teppiche und sowas, weißt du?
Also, okay. Das passt natürlich auch zu Pumuckl, aber der ist
Der kleine Muck.
der ist der Schutzheilige der Brücken unter anderem. Ich meine aber auch ich habe aber auch immer gedacht, der Seefahrer.
Ja, es leitet sich ja auch völlig aus dem Namen ab, ne? Nepomuk, da steckt ja das Wort Brücke drin. Merkst du was? Und dann ist ja klar, dass er der Schutzheilige der Brücken ist. Das ist natürlich Schwachsinn. Wie kommt das wieder zusammen? Ich weiß es nicht, ey.
In Nepomuk steckt auf jeden Fall Pumuckl.
Pumuckl und Muck. Ich
Nepomuk.
dachte gerade nämlich direkt an dieses
Und der
Märchen, der
kleine,
kleine Muck, weißt du so.
ja, genau.
Ja.
Diese Statue, die ist aber erst seit 1992 da, also die ist noch nicht so alt.
Das ist wirklich noch nicht so alt.
Genau.
Aber das Witzige ist, dass du jetzt St. Clemens erwähnt hast, weil wir dann bleiben wir ja im Prinzip, sind wir ja schon direkt neben der Mülheimer Brücke
Genau.
und können damit ja nahtlos weitermachen, wenn du dich in der Couch nochmal gerichtet hast, weil langsam schleifen und schlafen einem noch die Beinchen ein.
Ja, das stimmt. Ich überlege auch, ob wir vielleicht jetzt erstmal was anderes machen, weil
Ja.
es ist doch
Schon trocken, ne?
schon trocken und viel
Ja.
Geschichte, oder
Das
nicht?
ist schon viel, du hast schon viel zu erzählen, aber wir reden ja auch wirklich über eigentlich, wir haben es jetzt schon zwei, dreimal gesagt, eigentlich eine kleine Stadt. Und deswegen ist ja auch klar, dass man ein bisschen mehr darüber berichten kann. Du bist die Referentin heute und deswegen kannst du das jetzt entscheiden. Wir können auch gerne mal eine Rubrik einstreuen.
Ich bin jetzt sehr für eine Rubrik. Du darfst es dir wie immer aussuchen. Entweder machen wir mal unsere ganz neue, wunderschöne Rubrik, das Vokabelheftchen. Oder heute ist es mal ein bisschen anders. Julius hat nämlich heute mal die Mietspiegelung
Ja,
vorbereitet.
das stimmt.
Damit ich auch noch mal ein paar mich überraschen lassen kann, falls ich hier super günstige Wohnungen finde, vielleicht will ich ja innerhalb des Stadtteils auch noch mal umziehen.
Ja, dann machen wir doch jetzt die Mietspiegelung. Da sind wir mit der Spiegelung. Und es geht auch ganz schnell, weil ich habe Diana zwar gesagt, dass ich das machen würde, aber ich habe das natürlich nicht gemacht, weil ich habe keine Lust, die Mietspiegelung vorzubereiten.
Badams.
Na, Quatsch. Ich habe was vorbereitet. Und zwar habe ich ein paar Sachen rausgesucht. Wir fangen mal mit was bisschen teurerem an, obwohl mir eine Seite, die wir alle kennen, die ich nicht erwähnen muss, wo ich dieses Angebot gefunden habe, sogar 15% geben würde auf den aktuellen Mietpreis, was ich witzig finde. Es hört sich so Booking.com-mäßig jetzt an. Und zwar ist das eine 2,5 Quadratmeter große Wohnung in einem Altbau und die soll, abzüglich der 15%, 1.342 Euro Kaltmiete kosten, sind zweieinhalb Zimmer, hat 122 Quadratmeter, also es müssen zweieinhalb sehr
Boah,
große Zimmer sein.
sind
Und die
zwei
Warmmiete,
Waldwälder.
ja, und die Warmmiete, wie auf was für eine Raumverschwendung das eigentlich ist, ne?
Ich weiß auch nicht, warum Leute sowas machen, ganz
So
im
sieht das von
Ernst.
außen aus,
Also
dass,
es sieht sehr, sehr schön
ja.
aus. Wahrscheinlich ist das die alte Wohnung von Karl Lauterbach, denke ich mal, ne?
Ich schätze mal, dass die alte, wo, also da hat er die Masken gelagert. Ich schätze mal, das war die, und die Tests, die sind da.
Ein Raum für Masken, einer für
Genau,
Tests.
der hat ja nicht wirklich da gewohnt. So, das brauchte der ja nur, damit er eine Meldeadresse hat, damit er hier weiter der Vertreter von Köln-Mülheim sein kann, der politische, weißt du, MDB oder wie das heißt. Genau. Warum kostet das Schätzchen 1.447 Euro? Also finde ich eigentlich echt okay. Ich weiß nicht, ob ich.
Was?
So sieht das Ganze von innen
Ja,
übrigens aus.
okay.
Ziemlich modern.
Also für zweieinhalb, man denkt halt zweieinhalb Zimmer und dann aber für 122 Quadratmeter ist das vielleicht in Ordnung, aber du musst ja auch diesen komischen 15% Discount, das ist doch Quatsch.
Ja, aber es ist merkwürdig, dass die sowas haben mittlerweile. Den habe ich auch noch nie vorher gesehen, muss ich sagen.
Also das
Aber
ist
es
doch
sieht halt von
verrückt.
innen, ist super modern, aber muss auch sagen, recht düster, ne? Also ich finde, anscheinend braucht man dieses Licht immer, weißt du, so sieht zumindest so aus, müsste man echt immer Deckenlicht anhaben in der Bude. Ja, also hat auch so eine coole Kochzeile in der Mitte und so, aber ist irgendwie merkwürdig. Also riesengroße
Das ist.
Räume, könnte im Prinzip eher ein Büroraum sein, finde ich, als jetzt was anderes, ne?
Das ist aber auch schon wieder mit so einer komischen
Verzerrung. Also das wird ja ganz gerne mal gemacht bei Wohnungsfotos, dass die Kamera vollkommen das verzerrt, sodass der Raum viel größer aussieht. Und das hier ist mir schon auch schon wieder so ein Ding,
ja,
wo mir das so aussieht.
Sieht auf jeden Fall danach aus, da hast du recht. Dann machen wir mal weiter. Einzimmerwohnungen gibt es nämlich hier auch. Und ich finde noch zu Preisen, die wir auch fast als Studenten auch hätten stemmen können. Mhm. Da habe ich eine 28 Quadratmeter große Wohnung gefunden. Und zwar soll die kalt 405 Euro kosten. Mhm. Und warm dann 540, was ich wirklich noch okay finde. Also ja, das sind 28 Quadratmeter, das ist auch kein kleines Zimmer, muss man sagen. Und ist jetzt sogar kein Dachgeschoss oder so eine Verarsche, also ist noch in Ordnung. Genau, und könnte man ja mit einem Raumteiler sogar zwei Zimmer draus machen. Guck mal, also man hat zwei Heizkörper und so weiter und so fort. Also ich finde es in Ordnung.
Ja, und angeblich noch eine Lodger.
Ja, und ist in Rheinnähe.
Und Rheinnähe, das könnte in der Waldstraße sein, würde ich sagen.
Ja, das könnte in der Ecke sein. Genau, aber ich habe noch weiter gemacht, das war's noch nicht. Also man muss insgesamt sagen, Leute, es gibt sehr viel zu mieten. Ich habe mich jetzt aber beschränkt, das hätte ich anfangs vielleicht sagen sollen, ich habe mich wirklich nur auf den Ortsteil Mühlheim jetzt mal beschränkt. Aber Buchheim und was alles dazu gehört, Stammheim, es gibt wirklich viele Wohnungen hier. Also im Stadtbezirk Mühlheim gibt es sehr viele Wohnungen und es ist alles noch okay. Also ist jetzt nichts dabei, wo ich sagen würde, absoluter Wucher. Ne? Also ich finde selbst diese 122 Quadratmeter finde ich jetzt noch irgendwo okay. Mhm. Weil es eben 122 Quadratmeter, also das ist die Größe eines kleinen Hauses. Ne?
Ja, das stimmt.
So, aber jetzt hier kommt der Knaller. Und zwar in der Düsseldorfer Straße, sieht man jetzt nicht ganz, aber es ist eine Dachgeschosswohnung. Mhm. Die kostet aber zum Beispiel dann, ich sag's jetzt direkt mal warm, 779 Euro für 60 Quadratmeter. Ich sag mal so, das kriegst du auf der richtigen Seite von Köln, also nicht auf der Chelsea, kannst es vergessen, sowas kriegst du da nicht mehr. Selbst die Dachgeschosswohnungen in Ehrenfeld kosten dich ein Tausi, obwohl du natürlich zugrunde gehst im Sommer. Genau, sieht dann von innen so aus.
Oh, das ist aber sehr nett.
Sieht sehr nett aus. Ich habe jetzt das eine Zimmer mal fotografiert. Die anderen sind relativ kleine Zimmer, weil die hat natürlich nur 60 Quadratmeter, die Wohnung. Ne? Also ist jetzt auch nicht mega groß. Und natürlich müsst ihr einkalkulieren, ist natürlich auch ein günstiger Preis, weil man geht im Sommer halt ein, ne? Ohne Ventilatoren und schieß mich tot, eine Klimaanlage ungefähr, kannst du da, stirbst du da drin, ne?
Ja.
So, aber es geht munter weiter. Also man findet sehr, sehr viele Wohnungen. Deswegen habe ich auch mal einiges rausgesucht, weil wir auch in letzter Zeit ja oft Mietspiegelungen hatten, die ungefähr, ich habe eine Wohnung gefunden oder nix. Dann haben wir hier nochmal eine Wohnung, eine Zwei-Zimmer-Wohnung, die ist ganz neu. Sorry, ganz neu renoviert auch, hat auch nochmal so einen Traumteiler zur Küche. Ich zeig Diana gerade die Bilder. Mhm. Da sind das dann aber auch schon, da wird es dann schon teurer. Das sind dann schon eine Warmmiete von 1640 Euro für 75 Quadratmeter. Aber ist natürlich top renoviert und ist auch wieder in Rheinnähe. Also was man auch noch sagen kann, vielleicht ganz kurz, alles was in Rheinnähe eher ist, also wir hatten ja gerade die Wohnung in der Düsseldorfer Straße, die ist natürlich nicht in Rheinnähe. Wenn man quasi vom Rhein wegzieht, wird es günstiger. Wenn man in der Nähe des Rheins wohnen möchte, ist es teuer.
Und dementsprechend ist ja auch der Stadtteil hier. Also mein persönliches Empfinden ist, am Rhein ist es schon relativ schön. Mhm. Also da gibt es halt diese vollkommen übertriebenen Glas-Neubau-Prachtbauten. Ja. Okay, das ist halt jetzt nur für die wirklich rich people. Aber dann in zweiter Reihe sozusagen sind dann halt, fangen dann die normal erschwinglichen Wohnungen an. Ganz oft ist das noch Altbau dann. Aber da sieht es schon echt ganz schön aus. Mhm. Und ich glaube, und so von den Gegenden ist es halt auch einfach irgendwie nett bewohnbar. Und je mehr man dann aber so vom Rhein ins Innere geht, desto schäbiger und dreckiger und mülliger wird es teilweise.
Das muss man sagen, genau. Und man findet halt auch Wohnungen, nur noch ganz kurz, die sind dann schon in der Nähe, sage ich, Palladium, E-Werk und so die Ecke. Ja, ist jetzt die Frage, ob man da wohnen will. Ne? Also das ist natürlich immer, das muss man mit allen kalkulieren in Mühlheim. Aber ich sag mal so, als Student mit geringeren Ansprüchen und man will einfach was Günstiges haben und man ist ja hier auch meistens relativ gut angebunden. Hier gibt es ja mehrere, ich greife jetzt ein bisschen vor, es gibt ja mehrere verschiedene Straßenbahnlinien hier. Und Busse und so weiter und zur Not Uber dir einfach, das kostet sowieso nichts mehr, das ist im BAföG drin, dann ist es, glaube ich, Mühlheim doch nochmal eine Adresse, wo man es versuchen kann, also WGs kannst du hier, glaube ich, auch noch gründen und so, aber genau, ich hatte mich jetzt auf den Ortsteil Mühlheim beschränkt, wenn man dann den Stadtbezirk noch mit reinnimmt, findet man noch sehr, sehr, sehr viel mehr, muss man sagen, und das ist doch auch recht erfreulich, weil das hat man ja auch selten.
Ja, das ist auch eigentlich mit unter der Grund, warum ich überhaupt in Mühlheim wohne, dass es hier halt so günstig ist. Also der wirklich wahre Grund, warum ich in Mühlheim wohne, ist, Wohnungssuche in Köln ist die Hölle. Ich musste ja aus Berlin eine Wohnung hier finden und das ist nun mal die Wohnung, die mir, also eine der Wohnungen, die mir angeboten wurden.
Ja.
Ich glaube, mir wurden insgesamt zwei Wohnungen oder so angeboten. Eine in, wie hieß nochmal dieser winzig kleine Stadtteil?
Mauenheim.
Mauenheim, genau, aber ja, die war... Also da bin ich einfach super froh, dass ich die nicht genommen habe. Ich wusste, dass ich mich da nicht wohlfühlen würde. Und dann wurde mir halt diese wirklich ganz nette Wohnung hier angeboten, die eigentlich auch
ein bisschen zu groß für eine Person ist, aber halt eben sehr erschwinglich. Und dann habe ich mir gedacht, gut, also ich wollte nie nach Mülheim. Ich fühle mich überhaupt nicht wie jemand, der rechtsrheinisch wohnt. Ich wollte eher zurück dahin, wo ich mich zu Hause fühle, nämlich nach Ehrenfeld. Aber das kann man ja nicht ablehnen. Ja. Also wenn man so eine nette Wohnung angeboten bekommt, dann probiert man es einfach mal. Genau. Und ja, ich muss sagen, man lebt hier nett unterm Strich. Der Wiener Platz ist halt einfach das Ekelhafteste vom Ekelhaften. Mhm. Das muss man dann halt so ein bisschen mit in Kauf nehmen. Ich wohne halt auch einfach weiter entfernt von allen anderen Leuten. Das ist auch ein bisschen schade. Aber ja, trotz KVB irgendwie schafft man es ja doch noch, sich regelmäßig zu sehen. Genau. Und auch ganz nett ist es, dass ich eigentlich von der Bahnverbindung her wohne ich direkt zwischen Bahnhof Deutz und Köln Hauptbahnhof. Mhm. Das heißt, da habe ich in beide Richtungen auch noch Möglichkeiten, hier wegzukommen.
Ja. Ja, das war dann die Mietspielung von meiner Seite.
Ja, vielen Dank fürs Vorbereiten. Ja,
sehr, sehr gerne. War eine neue Erfahrung für mich, war eine Grenzerfahrung. Ich war auf jeden Fall, Stresslevel war 1000.
Ja.
Aber ich glaube, ich habe es jetzt geschafft, ja.
War wirklich Stresslevel 1000?
Nein, war
wirklich
okay. Aber ich meine, es ist ja so, wie wenn man das Sandförmchen von jemandem nimmt. Man weiß ja nicht so ganz genau, wie findet er das dann gut, weil der andere hat das schon jahrelang jetzt gemacht, weißt du? Und dann.
Ich dachte nur, du kriegst vielleicht so Stress-Flashbacks, nee. Weißt du, wenn man halt diese Apps aufmacht wieder.
Sowas besitze ich ja Gott sei Dank nicht, weil das würde mich dann auch schon wieder stressen.
Ja.
Wenn ich sowas besitzen würde, dann würde ich mich stressen, da drauf zu gucken auf so eine Uhr, die sagt mir dann, du hast gerade Stress. Dann würde ich mir denken, ja okay, wie viele Packungen Laseer soll ich noch fressen? Es gibt natürlich auch sehr viele andere Beruhigungsmittel, Leute, es gibt nicht nur die.
Ja, ich meine halt eher dass du diese Immobilien-Apps, weißt du, die du früher auch bei deiner eigenen Wohnungssuche genutzt hast. Ach so, die Immobilien-Apps. Ich dachte, du meinst
diese App, die Watch, nein. Die einem sagt, wie welchem Stresslevel man
Nein, ich weiß nicht, was das damit zu tun haben soll.
Ja, weil ich etwas vorbereiten musste, was du normalerweise immer nur vorbereitest. Und es hätte jetzt sagen können, dass du ja auch kritisch bist, weißt du, und sagst, hast du aber auch nicht gut gemacht.
Ach so, nee, was ich versuchte dir zu erklären war, ach, ist auch scheißegal, lass uns das Thema wechseln. Julius kann nicht zuhören, ist in Ordnung.
Okay.
So, Julius, dann sag doch mal.
Ich will jetzt
lieber nicht zuhören? Beim Wiener Platz?
Boah, ist das richtig gemein. Ich bin gleich raus aus der Folge.
Oder der Mülheimer Brücke.
Das war die letzte Folge, Leute, wo Julius dabei ist. Ja, dann mach das ab nächster Folge alleine, ey. Wo will ich denn nicht zuhören? Ich hab doch bisher voll gut zugehört. Naja, egal. Auf jeden Fall will ich jetzt Mülheimer Brücke hören.
Oder möchtest du das Vokabelheftchen?
Nein, ich will die Mülheimer Brücke.
Okay, dann kriegst du sie. Nee, lass wieder vertragen, okay?
Na gut.
Okay.
Ich bin immer noch sauer, aber ist das in Ordnung?
Na gut. Also, die Mülheimer Brücke.
Ja.
Sie ist eine ständige Baustelle. Und im Prinzip ist sie das seit vielen Jahrhunderten.
Mhm.
Zunächst war die Mülheimer Brücke, also gab es keine Mülheimer Brücke, sondern es gab eben diesen Fährbetrieb. Ne? Also da ist eine Fähre vom einen Ufer zum anderen gefahren. Irgendwann hat man sich gedacht, alles klar, wir brauchen eine Brücke. Dann hat man da eine Schiffsbrücke hingestellt. Eine Schiffsbrücke ist wahrscheinlich so eine, die man dann auch so aufklappen kann, stelle ich mir vor.
Obwohl ich glaube, das sind mehrere Schiffe, die zusammengebunden werden. Und darüber kann man dann laufen. Das gibt's, glaube ich, gab es an mehreren Stellen früher über den Rhein.
Echt?
Mhm, ich glaube, zwischen Deutz und der Altstadt gab es das auch, ja. Das ist dann so quasi wie so ein Steg und das sind halt mehrere Boote, die zusammengebunden sind, so nebeneinander. Und ja, das ist eine Bootsbrücke.
Ach so, und das andere ist eher eine Zugbrücke. Nee, das ist nochmal was anderes.
Ja, man kann die natürlich dann auch öffnen, wenn da andere Schiffe durch wollen. Das haben die ja auch gemacht.
Ich dachte halt so eine Klappbrücke wie in London auch. Ne?
Ach so,
die
so nach ach oben so. Aufgeht. Nee, sowas nicht. Sowas nicht.
Okay. Ja, okay, da habe ich was Neues gelernt. Also das ist sowohl eine Schiffsbrücke, 1888 stand hier sowas. Dann hat man die aber 1929 ersetzt durch eine feste Hängebrücke. Auch eine unechte Hängebrücke genannt.
Okay.
Also sieht aus wie eine
unechte Hängebrücke.
Ja, es sieht aus wie eine Hängebrücke, aber die Pfeiler sind irgendwie anders, also viel fester in den Boden reingestampft oder irgendwie so ein Krempel.
Okay.
Also das wirkt wie eine Hängebrücke, ist aber eigentlich viel mehr
befestigt. Vielleicht ist die Schiffsbrücke dann doch eine feste Brücke gewesen und ich habe gerade Scheiße erzählt. Egal, wenn ihr es besser wisst, schreibt uns.
Das war hier bis zum Krieg. Dann wurde das natürlich zerstört, wie die meisten, glaube ich, Brücken in Köln.
Ja.
Und 1951, also nach dem Krieg, wurde dann die heutige Mülheimer Brücke eröffnet. die dann da hingezimmert wurde. Dann jetzt so ungefähr seit ja, den 2010ern hat man aber festgestellt, okay, diese Brücke ist extrem sanierungsbedürftig. Wir haben aber auch kein Geld in der Stadt Köln. Deswegen wurde das lange aufgeschoben, sich darum zu kümmern. Und jetzt macht man das aber seit 2018 schon, also jetzt schon seit 5 Jahren.
War schon so lange.
Ey. Und das ist irgendwie auch gar kein Ende in Sicht. Nee, also nee. Ich habe jetzt leider vergessen, mir rauszusuchen, was die Stadt Köln schätzt, wann sie denn dann mit fertig sind mit der Mülheimer Brücke. Aber es ist eh kackegal, denn alles, was die sagen, wird eh nicht stimmen. Das stimmt. Ist ja leider so. Ist jetzt auch nicht böse gemeint, aber wenn da jetzt steht, zum Beispiel, wir sind 2026 damit fertig, dann wird das wahrscheinlich eh nicht so sein. Deswegen brauchen wir uns diese Zahl gar nicht erst merken. Das sind meine Fakten zur Mülheimer Brücke.
Ja, und wenn man dann ja über die Mülheimer Brücke fährt, landet man ja am schönen Wiener Platz.
Genau.
Genießt ja einen der Hotspots auch von Mülheim, ne?
Ja, also der Wiener Platz, das ist einer der Haltestellen, an denen ich aussteigen kann, um zu mir nach Hause zu kommen. Und ich versuche, die manchmal zu umfahren, weil es da wirklich nicht schön ist. Erstmal riecht es da immer sehr, sehr streng.
Ja, das stimmt.
Also einerseits riecht es da immer sehr salzig, weil da unten so Imbissbuden sind, die halt so einen fettig-salzigen Geruch ausströmen. es riecht aber auch immer so ein bisschen nach Rost. Mhm. Das mischt sich mit diesem Fett-Salz-Geruch. Und dann riecht es nach den diversen Menschen, die sich dort aufhalten. Also ja, das dort stimmt. Sind halt recht viele obdachlose Menschen, alkoholkranke Menschen, drogensüchtige Menschen, die sich vielleicht auch einfach nicht so gut um sich selbst kümmern können, ne? Also die dann einfach auch ungepflegt sind, die aber auch, also nicht nur diese Menschen, sondern auch alle anderen, die, das wird ja auch so als Abhängpunkt und Treffpunkt genutzt von halt Leuten, die ja vielleicht auch arbeitslos sind oder so und dann einfach den so Daydrinking zusammen betreiben oder ja, weiß ich nicht, einfach sich so zum Abhängen treffen oder sich um sich anzuschreien, was auch oft passiert. Die benutzen das einfach auch als Toilette, als Schlafplatz, um sich in den nächsten Schuss zu setzen. Da passieren aber auch richtig heftige Sachen. Also so wie jetzt letztens hat ein 15-Jähriger einen Obdachlosen dort erstochen,
ja, das dass
er
beinahe gelesen.
Gestorben ist. Ich glaube, er ist nicht gestorben, der Obdachlose, aber ja, der hatte sich einfach mit dem gestritten und dann ist er einfach mit dem Messer auf den losgegangen. Das sind halt einfach so krasse Sachen und ich bin da auch schon wirklich sehr oft vorbeigelaufen und dann war da ein riesiger roter See auf dem Boden, wo ich mir einfach nur denken konnte, also entweder ist hier der Durstlöscher ausgelaufen, Kirsche, oder das ist halt ein riesiges Blutbad, ne?
Keine Schöner wäre es, wenn der Durstlöscher Kirsche auf jeden Fall ausgelaufen wäre. Ich erinnere mich noch an die rollende Kackwurst auf der einen Rolltreppe, die sich dann auf der obersten Stufe, weißt du, so festgefangen hatte und drehte sich wie so ein Würstchen auf dem Grill die ganze Zeit. Das war auch sehr schön.
Ja, oder die tote Taube, der man halt dann noch den Zigarettenstummel ins Maul gesteckt hatte.
Ja,
also da sieht man immer wieder also richtig heftige Dinge. Ich finde es auch also wahrscheinlich findet es niemand schön, da durchzugehen, aber auch gerade als Frau und dann auch gerade nachts, ich finde es schon sehr gruselig und manchmal muss ich sagen, wenn ich so richtig darke Gedanken habe, denke ich mir, es ist doch auch nur eine Frage der Zeit, bis mir hier irgendwas passiert.
Ja, aber das ist auf jeden Fall kein geiler Ort.
Naja, bisher ist zumindest noch nichts passiert. Ja, also toi, 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 genau. Aber der Wiener Platz hieß nicht immer Wiener Platz. Früher war der übrigens, also früher, ich sag mal im 19. Jahrhundert, war das auch gar kein Platz, weil da konntest du halt mit der Kutsche und dann später mit den Autos auch durchfahren. Aber irgendwann hat man es dann halt zu so einem richtigen Platz gemacht. Bis 1938 hieß der noch Oskarplatz. Und zwar vermutlich nach Oskar Danzier, der ein Mülheimer Landrat war. Ich vermute mal auch diese Danzierstraße, die es auch gibt in Mülheim, die wurde dann wahrscheinlich auch nach dem benannt. Aber also 1938 hat man dann beschlossen, man benennt das in Wiener Platz um. Und zwar wahrscheinlich, weil damals ja Deutschland und Österreich sich zum Großdeutschen Reich oder sowas zusammengeschlossen haben.
Ah, okay. Ja, also das von der Zeit, glaube ich, passt das. Aber ich, ja, okay, das würde dann Sinn machen, warum das dann Wiener Platz heißt, ne?
Genau, und ja, deswegen gab es auch letztens, also wirklich vor wenigen Tagen, diese Express-Schlagzeile, bekommt der Wiener Platz bald einen neuen Namen?
Ja, ja.
Weil dann nämlich irgendwo gab es hier irgendwo im Gürzenich war das, genau, da gab es so eine Gala, das war eine Gala zum... Wo Menschen geehrt wurden, die in der Obdachlosenhilfe tätig sind.
Ja.
Und da gab es einen Moderator, der quasi darauf angespielt hat, dass dieser Wiener Platz ja auch so eine, einfach so einen, so ein, also der Name Wiener Platz auch so eine so Nazi-Hintergrund hat, ne? Okay. Weil dieser Zusammenschluss von Österreich und Deutschland, das ist ja in der Nazi-Zeit erfolgt.
Ja.
Und deswegen ist das natürlich irgendwie auch so was Verherrlichendes gewesen, warum man den Wiener Platz genannt hat.
Ja, auf den Hintergrund muss man dann auch erstmal natürlich Rückschlüsse ziehen.
Genau, und dieser Moderator hat dann gesagt, man könnte ja den Wiener Platz umbenennen in Platz der Menschenrechte, weil dort eben sehr viele Menschen sich aufhalten, deren Menschenrechte oftmals vergessen werden.
Ja.
Ne? Also die eben erwähnten wohnungslosen Menschen und so weiter und so weiter, ne? Die halt einfach am Rande der Gesellschaft leben. Das dort arbeiten ja eben auch ganz viele Menschen, die in der Obdachlosenhilfe tätig sind.
Ja.
Und das würde dann halt so ein bisschen darauf anspielen. Und da hat der Express dann draus gemacht, so wie es ja im Boulevard üblich ist, die Schlagzeile bekommt der Wiener Platz bald einen neuen Namen, obwohl das ein rein gar nichts Offizielles ist. Das ist einfach nur ein Moderator auf einer Gala gewesen, der mal diesen Gedanken geäußert hat. Der Gedanke ist ja vielleicht gar nicht schlecht, ne? Also ich weiß jetzt nicht, Platz der Menschenrechte am Wiener Platz kommt mir ehrlich gesagt auch vollkommen albern vor. Auf jeden Fall hat der Express dann den Mühlheimer Bezirksbürgermeister Norbert Fuchs angefragt von der SPD. Und der hat wohl sehr verhalten darauf reagiert und hat gesagt, eigentlich haben wir im Moment andere Probleme als eine Platzumbenennung.
Ja, kann ich mir nicht vorstellen. Du weißt ja, ich habe ja immer diese Theorie, was wäre, wenn ein Wiener mal den Wiener Platz besuchen würde, weil die Stadt Wien ja doch dann ein bisschen hübscher ist als dieser Platz. Ne? Ich glaube, den ich eine Träne im Auge hätte, weißt du, das stelle ich mir ja immer so vor.
Ja.
Wenn der da so stehen würde und so sehen würde. Mei. Und dann wird er einfach nur weinen, weißt du?
Ja, der würde sich wahrscheinlich hochgradig beleidigt vorkommen, ne?
Ja.
Also, warum nennt ihr den schrottigsten, also einen der schrottigsten Plätze Kölns, Wiener Platz?
Ja.
Jetzt wissen wir es waren die Nazis und die haben ja bekanntlich noch nie was Gutes gemacht.
Nee.
Genau, also in den 1990er Jahren wurde der Wiener Platz dann nochmal gröber umgestaltet. Da kam dann halt diese Einkaufspassage hinzu, die jetzt gegenüber von dem Rathaus ist. Also das Rathaus steht einmal da, ne? Das Einwohnermeldeamt steht da. Dann gibt es halt diese komische Galerie-Einkaufspassage, die da ist, wo man alles Mögliche an Geschäften findet. Und dreimal in der Woche, nämlich Dienstag, Donnerstag und Samstag, findet ein Wochenmarkt statt auf dem Wiener Platz. In der Vorweihnachtszeit gibt es da auch einen Weihnachtsmarkt, den ich noch nie besucht habe.
Doch, haben wir schon mal besucht, als du den Weihnachtsbaum da gekauft hast.
Ach so, ja gut, aber ich würde halt, ich würde da jetzt nicht verweilen.
Du wurdest als Besucher gezählt, wette
ich. Okay, na gut, okay. Dann habe ich den doch schon mal besucht.
Du hast ja sogar dann was gekauft.
Das stimmt. Ich habe mir halt kein Glühwein oder sowas gekauft.
Ja, ein Glühweinchen nicht.
Ich bin auch nicht Autoscooter gefahren, oder?
Ist das da auch? Ist das der Weihnachtsmarkt? Gibt es auf diesem Weihnachtsmarkt einen Autoscooter? Das wäre der erste, den ich kenne, der das hat.
Ja, nee, da gibt es wahrscheinlich keinen Autoscooter. Aber da gibt es schon diese Kinderfahrgeschäfte.
Ja, das ist sehr einladend auf jeden Fall.
Also extrem
alle Feste,
einladend.
Die auf dem Wiener Platz stattfinden, kann man alle empfehlen. 10 von 10 Sternen.
Manchmal steht auf dem Wiener Platz ein Autoscooter.
Ich weiß, da ist Kirmes so, da ist.
Genau, 2-3 Mal im Jahr oder so ist
da Kirmes. Ist da ja Kirmes, ja.
Genau, das gibt's da noch. Und, ach so, seit Anfang Dezember 2019 wird der Platz mit 5 Kameras überwacht und die Aufnahmen werden 2 Wochen lang gespeichert.
Um die schönen Feste dann, damit man sich das auch nochmal zu Hause dann angucken kann.
Fürs Familien, für Home-Video.
Kannst du jetzt holen auf DVD, Blu-ray oder auch auf Stick und kannst dir zu Hause einfach nochmal angucken, wie schön die Kirmes 2023 auf dem Wiener Platz gewesen ist.
Genau, das Erste, was Google sagt, wenn man Wiener Platz googelt,
das ist, sehr schön.
Ist die Frage, die anscheinend oft gestellt wird, ist Köln-Mülheim ein sozialer Brennpunkt?
Mhm.
Ich glaube, dazu haben wir gerade schon genug gesagt. Also 15-Jährige, die Obdachlose niederstechen oder 80-Jährige, die auf der Straße ausgeraubt werden. Ja. Das ist ihr Alltag.
Leute, Bandenkriminalität.
Genau, Leute, Familienväter, die in Parks erschossen werden, weil sie aus irgendwelchen Banden ausgestiegen sind. All das passiert hier täglich. Also, oder ja, weiß ich nicht, ob jetzt täglich.
Sagen wir mal,
aber
es passiert von kleinen bis großen Gaunereien ist hier alles drin. Ne?
Ja. Genau, genau. Trotzdem gibt es hier auch sehr schöne Sachen, die wir ja auch oft hier schon erlebt haben. Gerade so die Gastro-Szene, da kann sich so mancher Kölner Stadtteil ein bisschen was abgucken, weil während in anderen Stadtteilen Ehrenfeld, I'm looking at you, alles nach und nach ausstirbt, wird hier eine neue Sache nach der anderen gerade eröffnet. Das gefällt mir sehr, sehr gut.
Ja.
Man muss auch sagen, im Prinzip so schräg gegenüber von da, wo ich wohne, hat gerade auch eine neue Location aufgemacht, wo wirklich hart gefeiert wird nachts.
Ja.
Es geht noch so, also es belästigt mich noch nicht beim Schlafengehen, aber die Leute feiern hier am Wochenende schon teilweise heftigst. Aber auch eigentlich ist komplett Mülheim voll mit verschiedenen Gastrosachen.
Mhm. Gibt ja auch noch die Konzerthallen, die haben wir noch gar nicht erwähnt. Ne?
Ja,
also
genau.
E-Werk und Palladium, dann das natürlich das Karlswerk. Also es gibt ja diverse Ecken, in denen man sich vergnügen kann. Und dann ist vielleicht jetzt auch mal im Anschluss die Frage erlaubt, Jani, wie sieht denn für dich der perfekte Tag in Mülheim aus, wenn du aufwachst und einen freien Tag hast?
Ja, okay. Also wenn ich hier, wenn mein perfekter Tag in Mülheim ist, eigentlich die Wohnung nicht zu verlassen. Aber wenn du jetzt sagen würdest und ich soll was
du musst schon die Wohnung,
erleben.
Ja, okay.
Okay. Gut, alles klar.
Jetzt hast du gar keine Werbung für deinen Fehler gemacht, muss man sagen. Der perfekte Tag ist für mich, wenn ich nicht die Wohnung verlasse.
Also der perfekte Tag wäre ein sonniger Tag, wo ich mich dann vielleicht mit jemandem treffe, zum Beispiel mit dir oder einer Freundin oder so. Und wir gehen eine riesige Runde am Rhein entlang spazieren. Man kann zum Beispiel, es gibt unten am Rhein den Katzenbuckel.
Mhm.
Das ist so eine kleine Brücke, die halt so sehr rundlich ist.
Ist momentan übrigens gesperrt, glaube ich, ne? Der Katzenbuckel.
Ja?
Ja, kann aber auch jetzt Fake News sein. Aber ich meine, ich hätte irgendwie gehört, der wäre jetzt gerade besperrt.
Oh, echt?
Ja.
Der geht auf jeden Fall auf so ein kleines Inselchen rüber und das Inselchen ist ziemlich idyllisch. Ich weiß gar nicht, ob das noch offiziell zum Mülheim gehört, aber es ist halt direkt am Mülheimer Rheinufer. Und auf diesem Inselchen gibt es auch sogar einen Sandstrand mit weißem Sand.
Mhm.
Und da kann man, also ich glaube, die Leute machen da alles Mögliche. Die bringen ihre Zelte mit, die grillen da. Ich weiß gar nicht, ob das alles erlaubt ist dort, aber und man kann auch einfach da sitzen. Ich glaube, die Leute gehen da auch so ein bisschen im Rhein manchmal ein bisschen planschen, dann da direkt am Ufer.
Ja.
Weiß jetzt nicht, ob das empfehlenswert ist.
Weiß ich auch nicht.
Man soll ja auch sowieso, glaube ich, eher nicht im Rhein schwimmen gehen, aber für Leute, die das machen, da könnte man das rein theoretisch tun. Und ich habe das auch schon gemacht, also nicht schwimmen gegangen, aber Picknickdecke eingepackt, Flasche Wein eingepackt, Picknicksachen eingepackt und dann sich da irgendwo mit Freunden unter ein schattiges Bäumchen gelegt und da einfach mal so einen Sommertag ins Land ziehen lassen.
Ja.
Das ist auf jeden Fall sehr empfehlenswert in Köln-Mülheim. Ansonsten finde ich aber auch immer Tage schön, wo ich vielleicht einfach spazieren gehe, vielleicht ein bisschen auf meinem Balkon abhänge mit einer Freundin und dann geht man noch in die Freiheit. Freiheit
ja.
mit V.
Das Kaffee-Freiheit.
Das ist ein,
du, ne?
Genau, ist so ein Kaffee-Restaurant und die haben einen sehr netten Außenhof. An so einer Kirche oder so.
Und auch an so einer Kirche, ja. Mhm.
Genau, und die haben sehr leckere Speisen und eine sehr coole wechselnde Tageskarte mit sehr vielen frischen Gerichten, wo man merkt, dass sich da jemand wirklich Gedanken drum macht.
Mhm.
Einmal sind wir da auch Kuchen holen gegangen und die haben wirklich hervorragenden Kuchen. Also da kann man wirklich zu jeder Tageszeit wunderbar speisen. Kann ich sehr empfehlen.
Ja, das klingt doch gut. Also das finde ich in den Tag. Und abends, was würdest du am Abend dann noch machen?
Am Abend würde ich mich, ich bin ja immer mit sehr wenig zufrieden. Deswegen,
ja.
deswegen sind meine ganzen Sachen halt so irgendwo, weiß ich nicht, ein Kioskbier holen, Decke
und dann wieder ab an den Rhein und mich wieder da irgendwo hinsetzen.
Ah, okay, alles klar.
Sowas würde ich da machen. Mhm. Ansonsten wüsste ich jetzt nicht. Man kann noch, unten am Rhein gibt es auch noch eine Pizzeria, die ich und eigentlich jeder, der mich bisher hier besucht hat, wirklich hervorragend findet, nämlich Localino.
Mhm.
Da kriegt man wirklich sehr gute Pizza. Die sind jetzt ziemlich arg teuer geworden. Ich finde auch, der Service hat da irgendwie nachgelassen. Also die sind wirklich, wirklich viel weniger freundlich mittlerweile. Keine Ahnung, woran das liegt. Ich dulde es halt, weil das Essen immer noch so verdammt gut ist.
Das Essen ist da wirklich gut, das stimmt, ja.
Genau, und da kann man eben auch sehr nett draußen sitzen oder sich was zum Mitnehmen holen und dann halt damit runter an den Rhein gehen. Das finde ich auch cool.
Das stimmt, das ist auch sehr, sehr schön. Würde ich auch machen.
Ja, was würdest du denn noch so machen hier? Du warst mich ja auch schon oft schon hier besuchen. Habe ich irgendwas vergessen, was hier auch Bock macht?
Ich glaube, ich würde...
Shopping auf der Frankfurter Straße.
Ja, Shopping auf der Frankfurter Straße, da gibt es halt nichts, was es nicht woanders auch gibt. Also da gibt es eigentlich nur Ketten. Was ich, glaube ich, machen würde noch, wenn ich in Mülheim jetzt abhängen würde, ich gehe jetzt mal mehr auch auf das Abendprogramm. Ich glaube, ich würde auf jeden Fall mal wenn ihr es noch nie gemacht habt, einmal im E-Werk oder im Palladium mir ein Konzert angucken. Das lohnt sich auf jeden Fall. Und was wir jetzt ausgeklammert haben, weil das nicht so Dianis Food einfach ist, ich würde auch immer auf die Kolbstraße gehen zum Beispiel und mir da was in den türkischen Restaurants oder beim Dönermann holen. Erstmal ist die Kolbstraße interessant, weil es das auch so nirgendwo in Köln meines Wissens nach zumindest gibt, dass es türkische Restaurants und nicht nur Dönerbuden gibt. Deswegen, das würde ich euch auch mal empfehlen. Und
allerdings muss man sagen, dass man da vielleicht nicht unbedingt Vegetarier sein sollte. Oder ich hatte einfach nur Pech.
Das stimmt.
Weil das habe ich vor 2 Jahren, glaube ich, mal ausprobiert. Da bin ich mit einer Freundin dort essen gewesen und wir essen beide kein Fleisch und sie macht aber nur eine Ausnahme, wenn es nicht anders geht. Und das mache ich zwar heutzutage auch, aber damals noch nicht. Also damals war ich wirklich ganz strikte Vegetarierin.
Mhm.
Und da sind wir in eins der ersten Restaurants, wenn man da in die Kolbstraße reinkommt, linker Hand. Und haben uns da in so einen netten Innenhof gesetzt. War eigentlich ganz nett da. Aber als ich da die Bedienung gefragt habe, weil ich in der Karte überhaupt gar nichts Vegetarisches gefunden, noch nicht mal so die Vorspeisen oder so waren vegetarisch. Dann habe ich halt gefragt, gibt es denn eigentlich irgendetwas Vegetarisches? Und dann hat man mich also relativ verdutzt angeguckt oder auch eher so ein bisschen genervt verdutzt. Mhm. Also ich glaube, die kennen das schon, aber ich glaube, man weigert sich da halt so, oder zumindest in diesem Laden weigerte man sich offensichtlich, dass irgendwie für Vegetarier da was in der Karte eingeräumt wird.
Ja.
Und dann war die genervte Antwort Spinat. Und dann habe ich gedacht, naja, das wird schon ein bisschen mehr als Spinat sein. Was bestelle ich jetzt mal? Und dann habe ich wirklich einfach einen Teller mit gekochtem Spinat. Und zwar diese Art von Spinat, wo man danach diese ekelhafte belegte
Super
Zunge hat,
Eisen,
die auch so,
ne?
Die auch so wehtut dann. Ja, und das war einfach nur ein schlotziger Teller Spinat.
Mm.
Auch nicht so Rahmspinat, sondern einfach nur ein riesiger Teller voller Spinat. Und das war's. Also mehr habe ich da nicht bekommen.
Das ist natürlich nicht so prickelnd, aber wenn ihr Fleischesser seid, kommt ihr da auf jeden Fall auf eure Kosten. Pommes gibt's da aber auf jeden Fall an vielen Ecken auch. Und wer auf Falafel steht, die könnt ihr euch da auch holen. Also es wäre auch nur meine Empfehlung, wer drauf steht. Aber Dianis kann jetzt die Restaurants dann in dem Fall das eine nicht empfehlen. Ansonsten checkt's aber mal ab. Das wäre noch so meine Empfehlung. Und
also in den klassischen Dönerbuden, die es da gibt, da kriegt man auf jeden Fall was
für Vegetarier. Das meine ich nur nicht, dass die Leute jetzt Sorge haben, da kriegst du nichts
nein,
oder
nein.
so.
Nein, ich weiß auch nicht, das kann auch nur das eine einzige Restaurant
gewesen
sein.
Gehen wir mal davon, weiß man nicht. Man weiß es nicht so genau. Aber ich würde es auf jeden Fall mal empfehlen, ist halt auch ein Erlebnis, weil es eben so eine ganze Straße ist, die da eben einiges zu bieten hat an kulinarischem Essen.
Jetzt, wo ich wieder Fleisch esse momentan, also solange ich es noch tue, müssten wir eigentlich da auch noch mal essen.
Können wir ja nachher mal hingehen, ne?
Ja.
Können wir eigentlich mal auf die Kolbstraße gehen gleich. Ja,
ja.
Genau. Krieg ich langsam schon wieder Hunger. Nee, aber die, das wäre auch noch eine Empfehlung und glaube, das war es jetzt aber auch erstmal, weil ich bin ja nicht so ein Kaffeegänger, deswegen kann ich da jetzt nicht so empfehlen. Ich war zwar schon mal in der Freiheit, die hast du ja gerade ernannt, die ist auch nett, aber ich bin jetzt ja an sich nicht so ein Kaffeegänger, deswegen kann ich da jetzt keinen heißen Tipp geben, Leute.
Für mich sind es eigentlich überhaupt nicht genug Cafés hier. Es gibt noch das Café Jakubowski.
Stimmt, ja.
Das lieben auch sehr viele Leute. Ich kann das nicht so richtig nachvollziehen, weil jedes Mal, wenn ich da war, hat es entweder zu oder wenn es mal auf hat, es hat irgendwie
sorry, vielleicht stimmt das überhaupt nicht mehr. Während der Corona-Zeit war es aber auf jeden Fall so extrem eigenartige Öffnungszeiten. Ja. Wenn das dann mal auf hatte, war entweder draußen alles voll oder man wartete einfach 100 Jahre lang darauf, bis man mal bedient wird. Ich glaube, dass das Essen da ganz nett ist und ich glaube, also man sitzt da auf jeden Fall nett. Ich war da mal richtig nett mit einer Freundin frühstücken. Das war alles total in Ordnung, aber ich bin einfach deswegen kein Fan vom Jakubowski, weil ich da eben auch nicht so die tolle Serviceerfahrung gemacht habe. Und,
ja, damit steht und fällt halt vieles. Ne?
Das ist genau, ja so. Also der Laden kann irgendwie so ein cooles Konzept haben. Also dieser Laden hat jetzt kein besonderes Konzept, aber ich glaube, ja, keine Ahnung, das sind auch so Leute, die so einigermaßen darauf achten, dass die Speisekarte cool ist und es ein bisschen abwechslungsreich ist und da auch mal so ein paar faire Produkte verkauft werden und so. Aber ja, ich persönlich habe da einfach nicht so die perfekte Erfahrung gemacht.
Weiß nicht, ob du es jetzt erwähnen würdest gleich, aber was natürlich ein bisschen mehr einen Flair hat, ist natürlich der Palmgarten. Ne?
Genau, der Palmgarten, in dem wir auch immer noch nicht leider waren, aber da ist auf jeden Fall jetzt immer gut was los. Also ab und zu gehe ich da mal vorbei und der ist immer sehr gut besucht und das gefällt mir sehr gut, weil ich hoffe, den wird es noch länger geben. Da will ich nämlich unbedingt mal rein. Ich glaube nämlich, gerade von innen sieht der total schön aus.
Ja.
Außen ist da ja so ein kleiner Biergarten und dann guckt man auf diesen Park, aber von innen sieht der, glaube ich, mega stylisch aus.
Ja, ich würde mir den auch gerne mal von innen gucken. Der hat so eine 80er-Ästhetik, habe ich gehört, 70er, 80er. Würde ich mir gerne mal angucken auch, ja.
Ja, genau. Dann gibt es ja noch den Kulturbunker. Und in der Regentenstraße gibt es eine Bar oder einen Club namens Lemuria.
Ja, davon habe ich mal gelesen, aber kenne ich, war ich noch nie drin.
Ich habe das auch noch nie, überhaupt erst noch nicht mal gesehen. Das muss auch da in der Nähe vom Wiener Platz sein. Mhm. Da wird aber oft auf diesen diesen Seitenbericht, wie heißen die denn nochmal?
Ja, ja, ich war die Empfehlung, sowas wie mit Vergnügen und rausgegangen und so.
Genau. Ja. Da finden, glaube ich, recht häufig so Elektropartys statt.
Ah, okay, aber deswegen waren wir da noch
nicht. Genau, deswegen waren wir da nicht, aber ich glaube auch so Lesungen und alles Mögliche. Sieht auch relativ stylisch aus von innen, hab mir mal ein paar Bilder angeguckt.
Mhm.
Dann gibt es auch noch eine sehr geile Kneipe, in der ich nicht mehr war, seitdem ich hier wohne, aber früher war ich hier schon mal.
Das Limes.
Auf einem Konzert, genau, das Limes, das ist nämlich in der Mülheimer Freiheit, also in der Straße Mülheimer Freiheit. Was ich auch gerne, das ist auch direkt da in der Nähe, mal ausprobieren würde, ist Haldispoon. Das ist ein Inder und da habe ich auch von gehört, dass der ultra gut sein soll.
Ja, standen wir auch schon mal davor, aber da sind wir da nicht reingegangen.
Das
ne?
ist so indisches Streetfood, glaube ich. Mhm. Das ist mal für Mülheim echt was anderes, weil in Mülheim gibt es nämlich nur Italiener oder halt so türkische Restaurants. Und dass dann dazwischen mal wenigstens ein Inder ist. Man übrigens... Das ist auch eine Sache, die ich an Mülheim überhaupt nicht so geil finde. Also es gibt hier kaum asiatische Restaurants. Finde ich sehr schade.
Und es gibt auch keinen hippen Burgerladen, zumindest meines Wissens nach.
Ja,
das also es ist nicht so, dass ich das vermissen würde. Davon gibt es ja schon viele, aber das ist mir noch nie aufgefallen.
Nee, das stimmt. Das gibt es nämlich hier auch nicht. Das ist alles ein bisschen schade. Aber Haldispoon ist, glaube ich, cool. Und das würde ich deswegen auch sehr gerne mal ausprobieren. Dann gibt es, glaube ich, noch das jetzt das Letzte, um das einmal abzuschließen, einen Geheimtipp, nämlich eine Kölschkneipe direkt am Wiener Platz, die auch am Wiener Platz heißt.
Ja, da sind wir schon mal dran vorbeigelaufen. Da sind ja immer so kultige Leute, stehen da immer davor. Finde ich immer richtig witzig. Würde mich auf jeden Fall auch mal interessieren, ja.
Ja, ich habe, mein großer Tipp war, dass man dazu bestimmt so witzige, schlechte Google-Bewertungen findet. Dann habe ich das nachgeguckt und dieser Laden wird nur abgefeiert. Die Leute lieben den Laden. Also erstmal soll da anscheinend der Besitzer einfach so ein richtiges Goldstück sein, der jeden Gast noch persönlich begrüßt.
Mhm.
Der Service soll toll sein. Da gehen wohl die krassesten Partys ab. Irgendwie, man kann da sowohl gemütlich sitzen, als auch wird dann irgendwann nachts da das Tanzbein geschwungen. Die Leute sind einfach nur begeistert. Das Bier soll das günstigste in ganz Köln-Mülheim sein. Unser Kumpel Lars hier von bis gleich in Flitter
hat uns doch das auch bereits,
hat doch auch schon erzählt, dass er da drin saß. Und da habe ich mich auch schon gewundert, aber er meinte auch, das ist ja fantastisch.
Mhm.
Ich finde, also es ist direkt am Wiener Platz neben der Einhornapotheke. Ich finde, es sieht ultra räudig aus, aber die Google-Bewertungen sagen etwas anderes. Ja.
Au contraire sagen die,
es muss fantastisch sein.
Ja, klingt auf jeden Fall gut. Ja, vielleicht trauen wir uns auch irgendwann mal da rein und dann werden wir natürlich live berichten, wie es gewesen ist.
Palmgarten und am Wiener Platz. Ja. Diese beiden Sachen sollten wir unbedingt uns mal
checken einziehen. Checken wir aus. Ich würde sagen, es ist nochmal Zeit für eine Kategorie. Heute haben wir, glaube ich, eine XXL-Folge machen wir gerade.
Oh ja, wir sind schon bei einer Stunde 13.
Wir sind schon bei einer Minute. Mhm. Und wir werden jetzt auf jeden Fall erstmal gucken, dass wir das nächste Rubrikchen einstreuen. Und ich würde sagen, wir machen jetzt mal das Vokabelheftchen.
Das Vokabelheftchen.
Willkommen beim Vokabelheftchen. Ich habe... Oh, nicht gucken. Hast du was gesehen?
Ich habe nicht geguckt, nein.
Hast du wirklich nichts
gesehen? Nein, ich kann auch nicht lesen.
Okay. Ich habe dir drei Wörter rausgesucht. Das erkläre ich auch nochmal für alle, die unsere brandneue Rubrik noch nicht kennen.
Ja.
Vokabelheftchen, drei kölsche Vokabeln. Ich habe diesmal rausgesucht. Beim letzten Mal hat Julius rausgesucht. Da musste ich raten, was die bedeuten. Und dieses Mal muss Julius raten, was die bedeuten.
Ja.
So, Vokabel...
0 Punkte, sage ich dir jetzt schon.
Warte ab. Vokabel Nummer 1. La Pürche oder La Pörche?
Das ist die Tür. La Porte. Die Pforte.
Nee.
Der Eingang. Irgend sowas. Frappe à la Porte oder sowas hieß auf Französisch.
Aber es ist sehr gut. Es kommt tatsächlich von Lateinischen. Ich gebe dir mal einen Tipp. Weißt du, was Lateinisch Labora ist?
Die Arbeit.
Richtig.
Ja.
Und La Pörche?
Die Arbeit?
Das ist eine kleine Arbeit.
Eine kleine Arbeit.
Nämlich eine kleine Nebenverdienst.
Aha.
Oder eine kleine Arbeit, die man einfach so verrichtet. Ja. Ne? Ich muss hier ein kleines La Pörche machen. Also kann man mit Ü oder mit Ö schreiben.
Aha. La Pörche.
Genau.
Ah.
Dann, was ist eine Put oder eine Pute?
Eine doofe Frau.
Nee.
Ich wusste, dass ich 0 Punkte haben will.
Ich dachte, du sagst jetzt vielleicht eine Hure. Wegen Püt.
Ja, eine Püt, ja.
Nee, aber
auch nicht.
Ist es aber auch nicht. Es ist was ganz anderes, nämlich ein kleines Kind.
Was?
Ja, das kommt von Putte, Engelchen.
Ja. Das habe ich auch noch nie gehört. Putte
eine
für Put.
Engelchen. Eine Engelchen. Oder eine Pute.
Genau. Keine Ahnung, ey.
So, aber das dritte kennst du vielleicht. Was ist eine Öllisch?
Das ist eine Zwiebel.
Ja, sehr gut.
Ja.
Sehr gut. Und wusstest du das, ein kölsches Wikipedia, das ist ganz herrlich, wie die Artikel da geschrieben sind. Deswegen könnte ich mal versuchen, die Erklärung, also die Etymologie von Öllisch, also Zwiebel, das ist ja wirklich sehr weit weg von dem Wort Zwiebel, auf Kölsch vorzulesen.
Sehr
aber
gerne.
Alle Leute, die hier noch richtig fließendes Kölsch sprechen, das wird jetzt ganz hart für eure Ohren. So. De norm küt von de ale römer. Lateinisch allium, öllisch gewächs. Also Zwiebelgewächs. Norm Adam vrede kütet nit direkt von allium, sondern et is en Mischform von üne, lateinisch unio, ein öllisch, un loch. Lateinisch Allium. In der Westifel sät man für Öllisch drum auch hückzudach noch Üne.
Üne.
Üne. So.
Sehr gut vorgetragen, finde ich allerdings.
Danke. Also Lateinisch Allium, deswegen Öllisch und das ist die Zwiebel.
Sehr geil. Magst du Gerichte mit Zwiebeln?
Ich mag den Geschmack von Zwiebeln gerne, sowohl roh als auch gekocht oder gebraten. Gebraten besonders gerne, aber ich vertrage sie in keinster Form.
Dito, deswegen fragte ich nämlich nach, weil mir geht es ja auch seit einigen Jahren, jetzt wo man ja ein bisschen betagter wird, konnte ich ja früher so essen, aber mittlerweile geht es auch gar nicht mehr. Aber da sitzen wir ja schon wieder im selben Boot, Jana, und rudern gegen das schmerzende Zwiebeldrücken an.
Ja, das ist wirklich sehr schade.
Schade, weil Zwiebeln sind wirklich sehr geil.
Schmackhaft sind die. Super. Zum Kochen verwende ich sie aber trotzdem ab und zu noch.
Ich liebe Zwiebeln.
Aber roh geht leider
nicht. Roh geht nicht, das meine ich. Gekocht ist okay, aber ich kann die nicht mehr roh essen.
Und so in der wirklich noch so richtigen Hausmannskost in der deutschen, da mag man das ja auch gerne, die, wie du sagst, Zwiebelbolzen, so richtig fett nochmal roh oben auf irgendwas draufzulegen.
Jetzt
zu legen,
so Mettbrötchen, ne?
Also im Brauhaus sieht man das auch ganz
ja,
oft.
Ja, stimmt. Auch so auf Salat, dass da so richtig die Ringe so drauf liegen. Ne? Mhm. Ja, sterbe ich, aber es sieht immer noch geil aus. Also auf dem Dönerchen ja auch, wo wir gerade über Dönerchen sprachen, oder beziehungsweise die Kolbstraße, da wird auch nicht an der Zwiebel gespart, Leute. Also wenn ihr sie noch vertragt, gönnt euch, solange ihr noch könnt.
Ja.
So.
Ja. Was haben wir noch? Wir haben noch den Fedelscheck, könnten wir machen, für Mühlheim.
Ich kann langsam nicht mehr.
Ja, wir sind dann aber auch am Ende. Und dann machen wir noch die Beerdigung von Volkhoven Weiler, die Bewertung von
Oder
Volkhoven
Weiler. Oder wie ich auch schrieb auf Instagram, ist mir erst 2 Tage später aufgefallen, Volkweiler.
Volkweiler. Mhm. Das ist der neue Woche. Aber wie ja die Originals sagen ja VW, haben wir ja schon festgestellt.
VW, genau.
Ja, genau. Ja. Was sollen wir zuerst machen?
Bewertung
von Volkhoven Weiler. Ich fange an. Ich fand die Geschichte, muss ich sagen, mit der Schule und dem Amoklauf sehr bedrückend, aber ich fand auch sehr, sehr gut, wie du das nochmal alles aufgedröselt hast und den Tathergang quasi nochmal im Detail, mehr im Detail beschriebst, als ich das am Anfang tat dieser Folge. Ich muss aber auch sagen, ich kann mich mit sowas auch mal schwer beschäftigen, weil mich das zu sehr bedrückt dann, weißt du? Das soll jetzt aber nicht das Fädel an sich negativ bewerten. Das ist halt ein Wohnviertel, da ist nicht viel los. Es ist wie viele dieser Doppelstadtteile, halt ein Doppelstadtteil, in dem vor allem gelebt wird. Da geht man jetzt nicht groß aus und da erlebt man, glaube ich, auch nicht groß was. Ich glaube, wenn man was erleben will, dann fahren die Leute in die Stadt. Natur war jetzt in der Nähe auch nicht so viel, glaube ich, ne, was man hätte erleben können. Deswegen, also sorry Leute, ähnlich wie Lindweiler gebe ich dem Ganzen eine 4-. Also es ist natürlich, man kann da gut leben, da tut sich keiner was und das ist alles in Ordnung, aber ich will mal den Faktor jetzt hervorheben, kann man da was erleben, kann man da was machen und das kann man da nicht. Man kann allerdings, und deswegen sage ich 4-, recht günstig wohnen und es gibt da sogar Wohnungen. Das ist deswegen für mich nochmal ein Pluspunkt für dieses Viertel.
Ja, ich habe dem nichts hinzuzufügen. Ich sehe das exakt genauso wie du. Ich betrachte diese Bewertung ja auch immer so als Service für Studenten, die nach Köln ziehen und sich fragen, kann man in dem Stadtteil gut leben? Und also ich meine, andere Zugezogene auch gerne oder Leute, die überhaupt sich fragen, soll ich vielleicht mal ein bisschen weiter rausziehen? Da würde ich sogar sagen, wenn das was ist, was euch interessiert, dann könntet ihr vielleicht tatsächlich mal überlegen, ob Volkhovenweiler nicht was für euch ist, weil ich glaube, da könnte man nämlich ganz gut ein bisschen ruhiger wohnen. Aber ja, also für so einen Studenten, der vielleicht auch noch was erleben will, der relativ schnell in Köln sein will, ist es halt trotzdem nichts, trotz der erschwinglichen Mieten. Deswegen würde ich sagen, 4-, aber wirklich nicht, weil es da scheiße ist, sondern einfach nur, weil es da einfach nichts zu erleben gibt.
Da ist halt nichts gebacken. So ist es.
Ja.
Das mehr kann man dazu nicht sagen zu Volkhovenweiler. Und deswegen würde ich sagen, springen wir direkt zum Fädelscheck.
Fädelscheck.
So, willkommen zum Fädelscheck und es sind natürlich die berühmt-berüchtigten Kategorien. Wir fangen an mit, gibt's hier einen Kiosk?
Genau, wir reden jetzt von Volkhovenweiler, ne?
Nein, wir machen dann jetzt Fädelscheck von Mühlheim jetzt.
Ach so, okay.
Kleiner Scherz, Diana wusste das natürlich.
Ja, es gibt hier mehrere Kiosks. Ich will nicht sagen, was mein Kiosk ist, weil der so halt bei mir in der Nähe ist und ich jetzt nicht ganz genau verraten will, wo ich wohne. Aber eigentlich müsste man für meinen Kiosk halt Werbung machen, weil der so toll ist. Aber egal, das machen wir jetzt nicht. Deswegen auf jeden Fall gibt es hier ganz viele Kiosks.
Ja, da gibt es auf jeden Fall Kiosks. Also schon mal Haken dran. Ja. Gute Anbindung.
Ja, es gibt eine sehr gute Anbindung hier. Die Linie 4 fährt hier lang, nicht die Linie 3. Das denken ganz viele, aber die biegt vorher ab.
Stimmt, gut, dass du es nochmal sagst, weil darauf bin ich auch schon selber ein paar Mal reingefallen.
Ja, die fährt nur bis zur Stegerwald-Siedlung und dann fährt die da nach Buchheim weiter.
Station Schlebusch, ne?
Wo übrigens immer meine Pakete abgegeben werden. Nee, Schlebusch ist wiederum die 4 und die fährt
hier vorbei. Ach, das ist die 4, okay. Mhm.
Genau, dann gibt es hier außerdem noch die Linie 18, die hier manchmal sogar alle 5 Minuten lang fährt, meistens eher alle 10 oder alle 20 Minuten.
Ja.
Bahnchaos ist hier natürlich auch wie gewohnt immer. Wir haben es ja immer noch mit der KVB zu tun. Und auch noch die Linie 13, mit der ich zum Beispiel nach Braunsfeld rüberfahren kann.
Ja, auch eine schlimme Linie oft. Fährt einem ja entweder vor der Nase weg oder sie braucht mal wieder 15 bis 18 Minuten, bis sie kommt. Also fährt nicht so häufig, muss man sagen, aber sie fährt.
Ja. Oh, jetzt ist der Kirchturm am Ballern.
Das kennen wir ja auch schon aus vielen Folgen, dass die Kirchtürme bzw. das Kirchgeläut uns dann nochmal einen kleinen Strich durch die Rechnung machen. Aber Diani kann schnell das Fenster schließen und dann können wir schon weitermachen. Gibt es hier Grünflächen?
Ja.
Ist das überhaupt eine Frage aus dem Fädelscheck?
Doch, doch, Natur.
Ja, Natur, genau.
Natur gibt es gibt ja den Rhein, es gibt diese besagte Insel von eben, ja, ein paar Meter weiter, das gehört halt zu Deutsch, ist auch der Rheinpark, ne? Mhm. Dann gibt es gibt noch verschiedene andere Parks hier, dieser, ich weiß leider nie, wie die heißen, da wo der Palmengarten ist, da ist ja auch nochmal so ein Park.
Mhm. Diese Statue ist, ne, von diesem Menschen, den ich immer vergesse. Ja, egal, auf jeden Fall, da gibt es am Palmengarten, Leute, ja, da gibt es auf jeden Fall, nennen wir ihn den Jan Wellem Park. Da könnt ihr auf jeden Fall auch abhängen.
Genau, also, ja, also,
ja, komm,
ja,
nicht lang schnacke, wir sagen check, hat's.
Check, genau. Dann die Frage nach dem Lärm.
Die können wir auch mit Ja beantworten.
Absolut, es ist laut in Mülheim. Jetzt hier, wo ich wohne, wenn jetzt nicht gerade der Kirchturm so klingelt, ist es recht leise, aber hier fliegen die Flugzeuge drüber. Es ist richtig nervig. Im Sommer mit offenem Fenster schlafen, da hat man teilweise das Gefühl, einem fliegen die Viecher ins Wohnzimmer rein.
Ja, der Flugzeuglärm ist wirklich heftig.
Ja, genau. Deswegen, das ist echt ziemlich ungeil an Mülheim. Und natürlich, wenn du hier an den lauten Straßen wohnst, wohnst du halt an den lauten Straßen.
So ist es.
Es gibt außerdem auch Supermärkte, das kann man mit Ja beantworten, alle möglichen sogar. Dann gibt es auch Kaschem hier, das haben wir eben ja besprochen. Mhm. Ebenfalls gibt es Entertainment, das haben wir ja auch besprochen. Ja. Also von Konzerten über Bars und Clubs, über Ausstellungen, all das findet man hier.
Ja.
Genau, es ist halt immer noch Köln, deswegen ist es jetzt alles, es ist nicht Berlin, ne? Es ist jetzt nicht alles umwerfend, aber man kann hier schon ein bisschen was erleben.
Günstige Wohnung?
Günstige Wohnungen, ja.
Das hier können wir auch mit Ja beantworten. Ja, eigentlich ist das echt okay, ja.
Kann man auch mit Ja beantworten. Ja. Und das war's, glaube ich, ne?
Dann zähle ich nur ein Nein und das ist, oder beziehungsweise eine negative Sache und das ist dann natürlich der Lärm.
Ja.
Dann sind wir hier bei wie vielen? 7 von 8 oder?
7 von 8, das ist ziemlich gut.
Das ist nicht nur die längste Folge, die wir bisher gemacht haben von Lauf und Verzelle, sondern auch die beste Bewertung, die jemals ein Fehler, glaube ich, bekommen hat.
Ich glaube wirklich. Das ist wirklich fantastisch.
Also entweder wir müssen unsere Kategorien ändern, Dianchen, oder wir müssen, wir haben ja alles richtig gemacht mit diesem Fehler. Glückwunsch, dass du hier wohnen darfst. Und damit würde ich sagen, wenn du nichts mehr hinzuzufügen hast, doch eine Kleinigkeit wollen wir noch erwähnen. Und zwar hatten wir das natürlich auch von einer lieben Followerin. Bei Instagram hatten wir das nämlich noch den Wunsch, dass wir noch mal vielleicht was zu Persönlichkeiten sagen könnten, die aus Mülheim kommen. Also bevor wir jetzt den neuen Stadtteil ziehen, haben wir jetzt sowieso schon recht viel geplaudert. Deswegen können wir das jetzt auch noch machen. Ich fange mit der ersten Persönlichkeit an, die hier in Mülheim geboren wurde zumindest. Das ist unser, ist das eigentlich ein Kardinal oder ein Bischof? Was haben wir hier in Köln?
Kardinal, das ist ein Kardinal.
Das ist der Kardinal Wölki, doch. Rainer Maria, ne?
Ja.
Und der ist in Mülheim geboren.
Genau, und zwar ist er 1956 hier in Mülheim geboren.
Mhm.
Und der ist das Kind von so preußischen Vertriebenen, die sich hier in Mülheim angesiedelt haben,
ja.
Also ostpreußisch Vertriebenen.
Immer Ostpreußen, ist
genau.
Immer so.
Und ich habe mir ganz kurz mal seine Biografie durchgelesen.
Ja.
Und da ging mir auch auf jeden Fall ein Lichtlein auf, warum der sich so hart in der katholischen Kirche festgefressen hat. Nämlich, die waren ja Vertriebene, sind dann halt neu hier angekommen und haben sich hier in der Kirchengemeinde so richtig krass aufgehoben gefühlt. Und das sagt er auch selbst. Also er hat wohl ein Interview mal gegeben und da hat er eben erzählt, dass das im Prinzip absolut himmlisch war, wie er hier in die Gemeinde aufgenommen wurde und wie man da aufgefangen wurde und integriert wurde.
Ja,
und ich glaube, bei Leuten, die auf der Flucht sind oder die auswandern mussten oder wie auch immer, da ist halt dieser der Wunsch nach Halt besonders groß.
Ja.
Und die Kirche hat ihm das hier geboten. Und dann ist es ja vielleicht auch nicht verwunderlich, dass er da eben sich so festgeankert hat in der katholischen Kirche.
Das stimmt. Mit wem machen wir weiter?
Also wir hätten zum Beispiel auch noch den Serienmörder Peter Kürten. Der ist hier 1883 geboren und auch eine echte kölsche Berühmtheit, auch wenn auf eine super dunkle Art und Weise. Wenn ihr mehr über den wissen wollt, könnt ihr das unter anderem in unserem Halloween-Special einmal nachhören. Genau, da erzählen wir etwas über diesen Serienmörder.
Ja.
Der Vampir von Mülheim wurde
genannt. Der Vampir von Mülheim, genau. Darüber haben wir da berichtet, also zieht es euch auch gerne nochmal rein. Findet ihr in unserem Portfolio von diversen Folgen. Wir haben ja heute schon die 59. abgedreht, wollte ich gerade sagen, aber es ist eher aufgenommen. Das war der Serienmörder. Dann natürlich der Bundesgesundheitsminister, der jetzt hier nicht born and raised ist, aber der ja der Vertreter dieses Fädels ist, Karl Lauterbach.
Genau, Karl Lauterbach, ich habe jetzt vergessen, wo der genau herkommt, irgendwo hier aus der Umgebung kommt
nicht
der.
Nicht weit von hier weg, auf jeden
Fall. Ja, nicht weit von hier, wahrscheinlich irgendwo aus dem Bergischen oder so. Und also kommt auf jeden Fall aus einem kleinen Dörfchen und wohnt seit einigen Jahren in Köln-Mühlheim und wohnt jetzt natürlich, wie wir alle wissen, größtenteils in Berlin, aber ich glaube, hat auch noch Family hier oder so.
Ja, wen haben wir noch?
Dann hätten wir, und das fand ich jetzt am beeindruckendsten von all diesen Leuten, auch noch Willi Ostermann.
Ja,
der,
ich gehofft, dass du den noch auf der Liste hast.
Genau,
ja.
Der wurde 1876 hier geboren und zwar dort auf dem Gelände, wo heute die Feuerwache 9 steht, in Köln-Buchheim.
Mhm.
Also eigentlich wurde er in Köln-Buchheim ganz, ja. Aber halt eben im Stadtbezirk Köln-Mühlheim, ja, wurde er geboren.
Mhm. Ja, wirklich, einige bekannte Leute. Die Liste bei Wikipedia, ihr Lieben, ist noch sehr, sehr viel länger. Viele dieser Namen sagen mir nichts, aber ich bin bei sowas, gerade was, sag ich mal, deutsche Berühmtheiten angeht, bin ich auch mal so ein bisschen unbewandert. Deswegen kann ich das jetzt nicht nochmal ergänzen oder anfülle, wie die Holländer sagen würden.
Anfülle.
Ja, genau. Deswegen lassen wir es vielleicht an der Stelle gut sein und kommen zu wirklich dem allerletzten Punkt, nämlich der Ziehung des nächsten Fädels. Und ich bin ein bisschen aufgeregt, weil wir haben da eine Menge kleine Sachen noch auf der Liste, aber so die ganz großen Dinger sind jetzt eigentlich alle durch. Deswegen bin ich mal sehr gespannt, was ich jetzt ziehen darf, weil die Anni hat ja letztes Mal ihr eigenes Fädel gezogen, witzigerweise, und Waren verschieben wir leider immer noch. So, ich habe gedrückt und was haben wir rausbekommen? Wo sind wir als nächstes?
Wir bleiben im Bezirk Mühlheim im Stadtbezirk, aber wir gehen ein bisschen weiter ins Landesinnere vom Rhein aus gesehen, nämlich nach Höhenhaus. Ich glaube, da ist es gar nicht schön. Aber das werden wir dann rausfinden.
Das werden wir wollen nicht so voreilig urteilen.
Doch,
aber
wollen wir.
Das, Diana macht das am Anfang und ich versuche die Fädel immer noch zu retten und werde danach brutal verurteilen. Deswegen, wir gucken mal, wie Höhenhaus wird. Dann hört ihr uns auch das nächste Mal aus Höhenhaus, weil Waren mittlerweile ein Running Gag ist, schieben wir natürlich weiterhin.
Aber wir müssen das jetzt noch im
ja, wir haben ja noch den Juli und August Zeit.
Wann blüht denn die Warner Heide?
Keine
haben
Ahnung.
Wir schon verpasst, oder?
Weiß ich auch alles nicht.
Wann blüht die Warner Heide, Google? Warte,
das
mal.
Werden wir euch in der nächsten Folge alles berichten.
Warte.
Ich sag in der Zeit schon mal.
Wann blüht die Warner Heide, Google? Also, Blütezeit der Warnerheide im Spätsommer, im August und September.
Ja, da haben wir noch ein bisschen Zeit.
Ja, dann machen wir das doch dann, oder?
Ja, dann machen wir das dann. Dann hört ihr uns dann aus Warn, aber in der nächsten Folge hört ihr uns aus Höhenhaus. Folgt uns bei Instagram, dort verpasst ihr nichts, alle Bilder zu unseren Fädelsbesuchen. Hören könnt ihr uns wirklich überall, uns gibt es nur nicht bei YouTube, sonst wirklich überall, also Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast oder wie die ganzen Sachen heißen. Überall findet ihr uns da. Lasst gerne noch Bewertungen da. Wir stocken gerade wieder so ein bisschen bei den Sternchen bei Spotify, macht da noch ein bisschen was, da freuen wir uns immer mega drüber. Wir freuen uns natürlich auch auf die ganzen Bewertungen, die jetzt schon erfolgt sind. Vielen Dank dafür.
Ja.
Und wenn ihr Bock habt oder wenn ihr uns bei Apple Podcast schreibt, schreibt da gerne nochmal auch Kommentare. Das hilft uns auch immer, unsere Reichweite zu erweitern. Vielen Dank.
Ja, dann würde ich noch sagen, also nochmal tausend Dank an alle Leute, die uns in letzter Zeit auch so ultra viele Nachrichten schreiben. Also wir bekommen jetzt mittlerweile mehr Nachrichten, als wir teilweise Zeit haben zu beantworten. Wahrscheinlich könnten wir das sogar schaffen, wenn wir ein bisschen disziplinierter wären. Momentan sind wir nicht so 1000-prozentig diszipliniert gewesen. Aber ich gelobe Besserung. Wir lesen auf jeden Fall jede Nachricht und wir freuen uns auch über jede Nachricht.
Ja.
Deswegen, und oft greifen wir eure Nachrichten ja auch, selbst wenn wir nicht geantwortet haben, zumindest einmal hier auf im Podcast und beantworten sie dann hier. Deswegen lohnt es sich, wenn wir keine Antwort gegeben haben, auch immer in die Folgen reinzuhören, weil vielleicht antworten wir euch dann hier. Aber ich wollte mich auf jeden Fall mal richtig herzlich bedanken nochmal, dass ihr so am Ball bleibt bei uns, dass ihr uns Tipps gebt, dass ihr uns Lob schickt, dass ihr uns Verbesserungsvorschläge schickt, was auch immer euch einfällt, dass ihr einfach so rege mit uns interagiert. Das freut uns sehr, weil so wissen wir, dass es Leute interessiert.
Dankeschön. Dankeschön auf jeden Fall auch von meiner Seite. Genau, macht so weiter, das freut uns super duper doll. Ja, wir verabschieden uns diesmal in Spielfilmlänge, Lauf und Verzelle. Wer das bis zum Ende gehört hat, ist ein wahrer Fan und liebt uns sehr. Deswegen auch nochmal ein dickes Bussi an euch alle da draußen und bis bald. Bye, bye.
Genau. Wer bis zum Ende gehört hat und uns das Codewort, was ist das Codewort, Julius?
Katzenaugen.
Katzenaugen und Hopfenstube. Wer uns diese beiden Codewörter schickt, der kriegt von uns einen Sticker nach Hause geschickt, wenn er uns seine Adresse verrät. Alles klar. Mehr sagen wir nicht, weil jetzt reicht's auch, ne? Ich will schlafen. Tschüss dann. Tschüss.